Es ist das größte und ruppigste Eintagesrennen des Jahres. Ob der Staub die Sicht nimmt oder der Regen die Bodenhaftung, kein Kopfsteinpflaster ist vergleichbar mit diesem Pavé, kein Rennen ist vergleichbar mit Roubaix. Wir sprechen darüber, was passieren könnte und mit einer der Hauptakteurinnen darüber, was passiert ist. Besenwagenfam, der Radsport-Podcast, powered by Morten. Steigt ein, los geht's. Nächster Halt ist das Oval aus Beton in Roubaix. Mein Name ist Tanja Ehrert.
Und meiner ist Lynn Teutenberg.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
Ihr kennt es wahrscheinlich auch. Eine Nacht nicht gut geschlafen und am nächsten Tag sind auf dem Fahrrad die Beine doppelt schwer. Relativ wichtig, neben Ernährung, Stress allgemein und natürlich dem richtigen Timing fürs Training, ist der Schlaf essentiell für eure Regeneration. Ich habe es die letzten Jahre tatsächlich richtig krass gemerkt, weil ich einfach mit den 24-Stunden-Diensten und den Nachtdiensten meinen Schlaf teilweise vernachlässigen musste. Was mir aber gerade bei den 24-Stunden-Diensten, wo ich in der Klinik schlafen durfte, richtig geholfen hat, war das gleiche Kissen, das ich zu Hause benutze, auch unterwegs zu haben. Und da habe ich das Black Roll Recovery Pillow, das ich vorher schon für Reisen hatte mit dem Team, einfach mit in die Klinik genommen. Das Kissen kommt nämlich in der optimalen Größe für zu Hause und unterwegs, hat eine Travel Bag dabei, das heißt, ihr könnt es klein zusammenpacken in den Koffer, in den Rucksack und habt es überall dabei, wo ihr schlafen möchtet oder müsst. Das Ganze könnt ihr 90 Tage Probe schlafen. Es ist für alle Schlafpositionen geeignet, auch wenn ich Bauchlage grundsätzlich schwierig finde, aber jeder wie er meint. Das Ganze hat eine ergonomische Nackenstütze und Stichwort stille Nacht, starker Tag. Ihr könnt euch, wie gesagt, 90 Tage Probe schlafen und mit dem Code FAM bekommt ihr 10% auf das Recovery Pillow. FAM geschrieben FEMMES. Ansonsten habt ihr aber auch alle Infos in den Shownotes, packen wir euch rein und dann sage ich mal, schlaf gut. Hallo Lynn.
Hallo Tanja.
Du bist gar nicht weit weg von diesem Oval, das heißt, du bist ein Stück weg, aber du bist direkt am Pavé.
Richtig, richtig. Noch bin ich in Belgien, also wir schlafen auch in Belgien im Hotel tatsächlich direkt an der Grenze.
Damit man sich halt umgewöhnen muss, ne? Es wäre ja auch schrecklich, wenn man mal eine Zeit lang außerhalb von Belgien verbringen würde im Frühjahr.
Richtig, wir fühlen uns ja alle heimisch. Also ich meine, der Großteil des Teams ist ja auch belgische Nationalität und wir anderen haben uns ja schon ganz gut eingelebt.
Du hast dich auch gut eingelebt in Roubaix. Ihr habt euch schon das Kopfsteinpflaster angeschaut. Wie ist der Zustand dieses Jahr?
Naja, ungefähr gleich schlecht wie alle anderen Jahre zuvor auch. Ich finde es immer beeindruckend zu sehen, weil die machen ja dann schon immer viel neu. Man sieht dann immer, wo sie dann an den verschiedenen Stellen dann da arbeiten, aber besser machen die das auch nicht. Also angenehmer wird es trotzdem nicht zu fahren. Aber es ist ja auch so ein bisschen der Charme des Rennens. Wäre auch langweilig, wenn das jetzt ganz normale Kopfsteinpflasterstücke wären.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch das, was das Rennen eigentlich ausmacht. Und manche Menschen genießen es ja auch. Für mich war Roubaix ja auch immer das schönste Rennen eigentlich des Jahres, weil ich halt gemerkt habe, mir macht es doch weniger aus als anderen. Und manchmal reicht es ja auch zu wissen, dass die anderen mehr leiden als man selbst. Und dann fühlt sich das Leiden auf einmal ein bisschen angenehmer an. Und das ist es ja auch, dass es so wenig vergleichbar ist, dass man das auch nirgends simulieren kann. Also ich finde, man fährt ja jedes Mal wieder zum Recon und wir hatten ja das Glück, dass in der Zeit während Covid wir sehr viele Recons gefahren sind, ohne dass am Ende das Rennen passiert ist. Das heißt, man hat schon viel Zeit auf dem Kopfsteinpflaster auch außerhalb des Rennens verbracht und da merkt man einfach jedes Mal wieder, wenn man dahin fährt, also man kann wirklich schlechtes Kopfsteinpflaster fahren, aber Roubaix ist dann einfach nochmal schlechter und anders und einfach anders als irgendwo. Das Einzige, womit es vergleichbar ist, wahrscheinlich alle Leute, die aus Köln kommen oder schon in Köln waren. Es gibt so eine alte Römerstraße, so knapp hinterm Dom, so ein, ich würde sagen, 50 bis 100 Meter langes Stück. Das sind einfach fette Steine mit so 3-4 Zentimeter Abstand. Das, glaube ich, kommt am nächsten dran an Roubaix.
Ja, das ist wirklich, also da ist das Kopfsteinpflaster hier in Belgien, ist ganz harmlos dagegen. Das ist ganz sortiert und ordentlich und man kann da vernünftig drüber fahren. Aber da, an manchen Stellen habe ich das wirklich das Gefühl, die haben einfach einen Haufen Steine genommen und den auf einen Haufen geschmissen und haben dann einfach zu meinem Auto drüber gefahren, um das ein bisschen Platz zu drücken und dachten sich, ja, das reicht ja jetzt wohl als Straße hier.
Und das Süße ist ja auch, um das Gras zwischen den Kopfsteinpflastern wegzukriegen, schicken sie die Ziegen übers Kopfsteinpflaster. Das finde ich auch aber immer einfach sehr...
Win-Win-Situation, würde ich sagen.
Ja, Win-Win-Situation und einfach auch Level maximal süß.
Ja, sehr.
Na gut, aber unabhängig davon, wie schrecklich das Kopfsteinpflaster ist im positiven Sinne, weil es natürlich auch einfach dieses Rennen als sich an sich ausmacht, wie ist es? Es hat ja heute, hat es schon geregnet? Oder ist, also es soll auf jeden Fall heute noch regnen. Aber wie trocken ist es? Wie staubig ist es? Wie nass ist es?
Es war eigentlich richtig gute Bedingungen zu fahren. Also wir sind jetzt Donnerstag den Recon gefahren. Und da war wirklich gute Bedingungen. Es war weder staubig, noch waren irgendwo Pfützen. Es war schon sehr gut. Heute Nachmittag soll es jetzt nochmal regnen. Bin ich dann gespannt, wie es morgen ist. Und dann muss man ja auch dazu sagen, dass wir die Letzten sind, die starten. Also es werden erste Junioren fahren. Die fahren aber eine andere Strecke als wir. Dann die U23 und dann die Männer. Und als Letztes fahren wir dann halt unser Rennen. Da ist dann halt auch nochmal abzuwarten, wie sich das dann mit allen Autos, die da halt so drüber fahren, den ganzen Dreck auf die Straße schieben, dann nochmal verändert hat auch.
Was ist dein Take? Trockenes Roubaix oder nasses Roubaix?
Ich glaube, trockenes Roubaix. Also irgendwie, wenn ich mir das nasse Roubaix angeguckt habe, dann wird es mich schon auch mal reizen. Aber Roubaix ist ja sowieso schon so unberechenbar und es kann so viel passieren. Und bei einem nassen Roubaix, da kann man ja gefühlt gar nichts planen. Da versucht jeder einfach auf dem Rad zu bleiben. Und dann, ja, es ist noch schwieriger irgendwie da vorherzusehen, wie es wird. Aber irgendwie macht es das ja auch ein bisschen aus.
Ich muss sagen, ich finde es total schwierig, weil ich bin ja ein trockenes und ein nasses Roubaix gefahren. Und das nasse Roubaix war natürlich nass und unangenehm und kalt. Aber ich fand es gar nicht so slippery und schrecklich. Aber ich glaube auch grundsätzlich, also zumindest wird mir das zurückgemeldet, wenn man mit mir im Regenrad fährt. Ich habe ja grundsätzlich bin ich eher ein ängstlicher Fahrer, aber meine Angst wird nicht größer, wenn es nass ist. Und dann sind Leute...
Dann der fährt gleich schnell im Nassen wie im Trockenen.
Ja, es ist tatsächlich, also wirklich Fakt. Und dann wird mir immer zurückgemeldet, ich verstehe das nicht, ich kann nicht an dir dranbleiben, wenn es nass ist in der Abfahrt, aber ich krieg Glücke, wenn ich im Trockenen mit dir abfahre. Und ich glaube, so ist auch ein bisschen in Roubaix. Und dann habe ich halt im Trockenen Jahr gemerkt, was ja so dieses Breakaway-Jahr war, dass man im Trockenen halt wirklich blind fährt. Und das fand ich unangenehmer als dieses Nassfahren, weil man hat halt durch die Autos, durch die anderen Fahrerinnen, hat so viel Staub, dass man in manche Sektoren reinfährt, ohne was zu sehen. Und das fand ich tatsächlich deutlich unangenehmer. Und es war auch so für die Lunge. Für die Lunge war es so lala, würde ich sagen. Also ich habe nie geraucht, aber danach habe ich mich auf jeden Fall gefühlt, als hätte ich so 20 Päckchen.
Ja, das ist richtig. Also ich glaube, dadurch, dass es dann heute nochmal regnet, könnte es dann halt einfach sein, dass es nicht so staubig ist, aber dann trotzdem trocken. Und es wäre dann, denke ich, eine ganz angenehme Situation für alle.
Ein ganz entspanntes Easy Roubaix.
Richtig. Das ist ja, also wir haben ja auch so schon genug Sachen, auf die man achten muss, und die passieren könnten. Da brauchen wir nicht auch noch schlechte Wetterbedingungen.
Ja, vor allem, weil Stürze dieses Jahr irgendwie echt eine große Rolle spielen. Aber da kommen wir, glaube ich, gleich dazu, wenn wir über den Rückblick der letzten Rennen sprechen. Nochmal kurz zu Roubaix bzw. unserer Aufnahmesituation. Das ist nämlich jetzt ein bisschen speziell. Wir sprechen ja, also ihr hört diese Folge und Roubaix ist gelaufen. Und wir sprechen ja jetzt gerade darüber, wie Roubaix sein wird. Das liegt daran, dass Lynn zum einen morgen fährt und dann, oder erklär du, woran es liegt.
Ja, genau. Ich fahre dann morgen das Rennen selber, unter anderem mit unserem Gast, der dann quasi den zweiten Teil der Folge mit Tanja aufnimmt. Und dann fliege ich aber am Montag schon direkt nach Hongkong zum Bahnweltcup. Dementsprechend war es dann ein bisschen schwierig, dann Zeitpunkt für die Aufnahme noch zu finden, dann mit Zeitverschiebung und Training dann für den Weltcup, der dann am Freitag auch schon startet, dann haben wir beschlossen, okay, wir nehmen quasi Teil 1 jetzt im Vorhinein zu Roubaix auf und dann macht Tanja den zweiten Teil mit Gast dann einfach im Nachhinein zum Rennen, wo ihr dann ja auch das Rennen dann nochmal in Ruhe besprechen könnt, wie es dann tatsächlich abgelaufen ist.
Genau, wir können es, glaube ich, auch einfach schon direkt sagen, weil der Gast auch jetzt gleich im Rennrückblick der letzten Wochen eine große Rolle spielen wird und wir ja dann auch vielleicht schon mal sagen können, da können wir sie dann direkt fragen. Wir haben nämlich die zweite Franzi in 2 Wochen. Franzi Koch ist übermorgen direkt dann als mein Gast direkt nach Roubaix. Wir nehmen montags vor meinem Spätdienst und nach Roubaix direkt auf. Franzi war so gütig, sie hat gesagt, sie ist eigentlich, ich kann das ja durchaus verstehen, eher so eine Nachteule und sie steht dann extra früh auf, dass wir morgens aufnehmen können. Das heißt wirklich noch wahrscheinlich mit Blasen an den Händen und Staub zwischen den Zähnen werden wir direkt über Roubaix sprechen und natürlich auch über ihre Klassikersaison bisher, wo es ja einiges zu berichten gibt und auch so ein bisschen einen Ausblick auf die nächste Saison. Aber jetzt müsst ihr euch erstmal noch kurz mit uns zufrieden geben. Das Gute ist, mit Lynn habe ich ja auch eine Fahrerin an meiner Seite, die von den letzten 4 Rennen zwischen unserer letzten Aufnahme bis jetzt 2 gefahren ist, richtig? Du bist Scheldepreis und Moskron gefahren, ne?
Richtig, richtig. Dazwischen war ich nochmal schnell beim Bahnlehrgang. Den haben wir nochmal eingeschoben. Es waren dann eh zu viele Straßenrennen, um dann alles zu fahren mit Warstor und Flandern. Und dann bin ich quasi nach Flanders Fields dann nach Frankfurt-Oder gereist, habe da noch ein paar Tage auf der Bahn mit trainiert und bin dann zurück nach Belgien, um da dann Moskron und Scheldepreis zu fahren, jetzt am Montag und am Mittwoch.
Ja, ich habe auch das Gefühl, vielleicht ist es nur ein Gefühl, aber die letzten Jahre hatte ich dich eher zugegen in Köln. Also da war es irgendwie so im Frühjahr eher, dass wir dazwischen immer mal fahren konnten, weil du da warst. Jetzt glänzt du eigentlich durchgehend durch Abwesenheit, weil du entweder in Belgien oder in Frankfurt oder rumhängst.
Ja, dieses Jahr ist irgendwie sehr volles Frühjahr. Ich war jetzt irgendwie 5 Wochen am Stück gar nicht zu Hause, immer mal für eine Nacht, um den Koffer zu tauschen.
Ja.
Hab schon immer 2 gleichzeitig gepackte Koffer zu Hause stehen. Und ja, das wird jetzt auch, ich komme Sonntagabend relativ spät nach Hause, weil wir ja dann auch erst gegen 18 Uhr, glaube ich, Zieleinlauf haben, 18:30 Uhr. Und dann geht am nächsten Morgen schon um, ich glaube, 9.30 Uhr mein Zug von Köln, um dann nach Hongkong zu fliegen. Also wird sportlich, aber ich kann ja dann im Flieger hoffentlich schlafen.
Easy peasy. Ja, kleiner Tipp noch, weil Koffer sich schlecht ziehen lassen mit Blasen an den Händen. Ich sag's ja immer wieder und es hat jedes Mal funktioniert. Ich habe, egal ob Recon oder Rennen, egal ob nass oder trocken, ich habe noch nie Blasen an den Händen gehabt von Roubaix. Einfach 2-mal vorm Rennen die Hände mit Sitzcreme einschmieren. Weil genauso wie es hilft gegen Reibung am Hintern, hilft es auch gegen Reibung an den Händen. Also alle, die das jetzt noch vor ihrem ersten Roubaix-Einsatz hören, was ja nur noch die Leute sind, die nächstes Jahr Roubaix fahren, schmiert euch die Hände mit Sitzcreme ein, es hilft.
Werde ich mir merken, werde ich dann morgen machen.
Ja, erstmal einwirken lassen, dann nach 30 Minuten nochmal und dann in die Hände schlüpfen und du wirst merken, deine Hände werden auch am Ende des Rennens sich ganz wunderbar samtig anfühlen.
Das klingt super. Ja, ich habe normalerweise schon noch immer relativ viel mit Blasen zu kämpfen, bin dann im Recon aber eigentlich alles im Unterlenker gefahren. Und da ging es jetzt wirklich gut. Also das hat auf jeden Fall geholfen.
Ja, und ich glaube, du bist ja auch schlauer als dein Bruder und fährst mit Handschuhen, ne? Dein Bruder fährt ja meistens ohne Handschuhe.
Ja, ich bin den Recon jetzt auch ohne Handschuhe gefahren.
Ja, das ist dumm, ne?
Ja.
Na gut.
Machst du nix.
Dann lass uns doch über die anderen Sachen sprechen, die du gefahren bist. Wir fangen, wo sollen wir anfangen? Hinten, vorne, zwischendrin?
Ich würde sagen, wir fangen einfach quasi mit dem jetzt weit zurückliegenden Rennen an. Das bin ich zwar nicht gefahren, aber da kann man trotzdem was drüber erzählen.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Mit Dwarsdorf, Landeren.
Ich wollte gerade sagen, vor allem war das ja wirklich auch wieder ein Rennen, wo unser Gast heute eine Rolle gespielt hat. Aber auch ein Rennen mit einem sehr, sehr spannenden Finale. Also ich glaube, jeder, der da zu Hause saß und sich das angeschaut hat, dachte so, Junge, 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 Junge. Also so habe ich gedacht.
Ja, das ist richtig, ja.
Ja, Dwarsdorf, Landeren, sozusagen das Intro zur Ronde. Eigentlich ein richtig schönes Rennen, muss man sagen. Ich finde, das hat so einen richtigen Sweet Spot. Und ja, Franzi und Liane haben auf jeden Fall, glaube ich, einen Hauptanteil daran, wie es dann am Ende ausging.
Das ist richtig, ja. Also starke deutsche Beteiligung auf
ja,
jeden Fall.
Das kann man generell, glaube ich, über die Saison bisher sagen, über die Klassikersaison, dass auf jeden Fall die deutschen Fahrerinnen schon auch einen großen Einfluss haben, was man jetzt nicht über jede Saison der letzten Jahre behaupten kann. Aber dieses Jahr natürlich auch mit Franzi im deutschen Meisterinnen-Trikot fällt diese Dominanz natürlich noch mehr auf, weil egal, ob man sich das Rennen anschaut, sie ist eigentlich die ganze Zeit im Bild. Wenn man sich die Highlights anguckt, dann kommt man auch nicht drum rum, sie die ganze Zeit im Bild zu sehen, weil jedes Highlight bis vielleicht auf den die Zieleinfahrt beinhaltet auch Franzi an der ersten Position. Dieses Jahr ging Dwarsdorf-Landeren, oder diesmal ging Dwarsdorf-Landeren, aber nicht an FDJ, sondern an Movistar mit Marleen Reusser. Und nimm uns mal kurz mit, was ich meine mit Junge, Junge, Junge im Finale.
Es war dann schon noch eine relativ große Gruppe und dann attackiert Marleen Reusser, aber ich finde, es sah nicht mal so aus, als hätte sie so richtig konsequent attackieren wollen. Und dann ist sie halt losgefahren und hatte dann Loch und irgendwie von UAE hat, ich glaube, Persico war es, die dann so versucht hatte zu reagieren, war dann aber eingebaut, hat sich dann doch wieder hingesetzt. Und dann hat erstmal niemand gezuckt und dann ist Demi Wollering dann hingefahren und dann sind sie zu zweit gefahren, aber auch zwischendurch so halb konsequent sah das ausgefühlt und man dachte mal, jetzt werden sie eingeholt und jetzt werden sie eingeholt und dann sind sie aber halt die ganze Zeit mit 10 Sekunden vorm Feld hergefahren und haben dann doch richtig durchgezogen und dann auf dem letzten Stück fährt Lieke Nooyen von Wismar fährt dann aus dem Feld raus, direkt mit Schwung an denen vorbei. Und man hat dann auch im Interview von Marleen gehört, dass im Radio, weil das Fernsehbild ja immer verzögert ist, dann gesagt wurde, ja, von Wismar kommt eine schnell von hinten. Und dann sie so, ja, da war die schon an mir vorbeigefahren. Und ist quasi direkt mit Schwung an denen vorbeigefahren, auf der Zielgerade schon. Und dann kam es quasi zum Dreier, also nicht so richtig zum Dreiersprint, weil die andere war ja noch halb in ihrer Attacke von hinten, den Marleen Reusser dann gewinnt. Aber es war wirklich ganz wildes Finale. Also bei den Männern war es ja genauso wild mit Wout van Aert, der die ganze Zeit da so knapp vorm Feld rumgefahren ist und hinten haben sie alle attackiert und Filippo Ganna fährt dann noch ganz knapp an ihm vorbei.
Ja, mich hätte es auch tatsächlich gefreut, weil sowas sind ja die Momente, für die man Radsport ja auch liebt, wenn nicht die Favoriten gewinnen, sondern genau durch solche Situationen dann auch in Anführungsstrichen Außenseiterinnen den Sieg holen und ja auch manchmal dieses Spielchen spielen, was man ja auch irgendwie mag, aber was einen auch manchmal nervt, wenn sich das auch ab und zu mal rächt. Und die beiden waren sich ja nicht wirklich einig, wer jetzt die Führungsarbeit macht ins Finale und haben sich da angeguckt und beäugt. Und wenn dann einer vorbeifliegt, jeder, der mal versucht hat, einen Ortsschildsprint zu gewinnen, wenn einer mit Überschwung von hinten kommt, dann wird es manchmal schon richtig eng. Und das war ja auch innerhalb der letzten 350, 300 Meter. Das ist dann auch gar nicht mehr so viel Zeit, da eine gute Lücke gut zu machen, wenn man erstmal aus diesem ich lasse jetzt nur noch rollen und ich drehe mich mal nach hinten um, auf einmal wieder richtig Speed aufbauen muss.
Ja, auf jeden Fall. Und da also da hat auch, glaube ich, keiner mehr gerechnet, dass dann eine so schnell von hinten dann noch ankommt. Das war dann, glaube ich, noch ein langer, harter Sprint für alle drei von denen.
Definitiv. Und ja, es war einfach, fand ich, ein super schönes Rennen, auch taktisch und am Ende dann auch noch einfach so ein kleines Sahnehäubchen obendrauf. Mich hat es auch gefreut, dass Reusser einen Sieg mitgenommen hat. am nächsten Tag leider, dann können wir eigentlich direkt zu dem großen Flandern wechseln, hat sich das dann wieder umgekehrt, ihr Glück. Ich habe ja mittlerweile wirklich das Gefühl, dass sie so eine richtige Pechsträhne die letzten Jahre hat. Immer wenn es läuft, dann läuft es wieder nicht. Dann gibt es wieder einen Rückschlag mit Erkrankung, mit Sturz. Und trotzdem lässt sie sich davon nicht entmutigen und fährt trotzdem hier und da wieder Siege ein. Also es ist wirklich krass. Ich glaube, wir werden Marlene auf jeden Fall auch mal hier als Gästin haben, weil sie einfach neben einer beeindruckenden Sportlerin auch eine sehr beeindruckende Persönlichkeit, eine angenehme Person ist. Und ich glaube, einfach mal von ihr zu hören, wie es ihr die letzten Jahre auch ging und wie sie das mental auch macht, wo sie ja auch offen drüber spricht, wird, glaube ich, auch mal interessant sein. Aber einer der Punkte, der wahrscheinlich auch für Flandern ein bisschen rennentscheidend war, großer Sturz in der Gruppe, wo auch ein paar Favoritinnen auf jeden Fall involviert waren. Auch Kim Le Court-Pinard wieder im Sturz verwickelt, genauso wie bei Sanremo, was mir auch für sie ein bisschen leid tut, nachdem sie letztes Jahr wirklich eine sehr dominante und gute Saison hatte und ja einfach eine der Fahrerinnen ist, mit der man immer rechnen muss, egal bei welchem Terrain tatsächlich, die dann aber auch einfach so endschnell ist, dass sie einen großen Sprint gewinnen kann. Da stürzt Marleen Reusser und bricht sich auch einen Lendenwirbelkörper. Das heißt, wahrscheinlich muss man eben auch damit rechnen, dass sie jetzt einfach wieder für eine gute Zeit raus ist.
Ja, das ist wirklich total ärgerlich. Also ich habe das auch gesehen und dachte mir, ah, verdammt. Weil sie ja dann auch, wann war das, vor 2 Jahren, glaube ich, raus war komplett quasi und mit Long-Covid gekämpft hat, dann letztes Jahr echt wieder super stark zurückgekommen ist, eine richtig gute Saison hatte und dann jetzt quasi zum Beginn der Saison schon so wieder raus zu sein. Und, sorry. Jetzt so wieder raus zu sein, das wird ja jetzt auch ein längeres Projekt, da wieder zurückzukommen. Jetzt, glaube ich, die Wirbelfortsätze gebrochen. Ja, das dauert auf jeden Fall und das tut einem auf jeden Fall sehr leid für sie, dann da jetzt wieder raus zu sein.
Vor allem, weil ja.
Die Stelle, da gibt es halt, glaube ich, fast jedes Jahr einen Sturz in der Anfahrt zum Koppenberg. Super hektisch, da breite Straße, totale Waschmaschine. Jeder will halt vorne in den Koppenberg reinfahren, weil das halt die erste richtig entscheidende Stelle vom Rennen ist. Und da knallt es halt leider fast jedes Jahr.
Ja, alle, die Koppenberg nicht kennen, Koppenberg ist eine Stelle im Rennen, wo auch gerne mal Fahrer absteigen und Fahrerinnen absteigen müssen.
Ich würde gerade sagen, das ist der Berg, wo sonst immer alle laufen müssen.
Genau. Also wir hatten es im Recon, da war es auch ein bisschen nass. Da mussten wir absteigen, aber nicht, weil wir nicht vorangekommen sind, sondern weil vor uns eine Ente liegen geblieben ist, so ein altes Auto. Und dann sind unsere sportlichen Leiter ausgestiegen und haben diese Ente angeschoben, den Koppenberg hoch. Und wir mussten dahinter warten, um weiterzufahren. Was dann, wenn man da mal abgestiegen ist und es dann auch noch leicht feucht ist, ja auch sich sehr, sehr schwierig darstellt. Hat auch nicht gut funktioniert, muss man sagen. Aber klar, das ist wirklich so ein Punkt, da muss man vorne sein. Und dementsprechend sind eben die Kämpfe um die Positionen. Und dann passiert es halt doch auch mal gerne, dass eine größere Gruppe eben stürzt. Und in dem Fall sieht man ja dann auch, wenn die Favoriten dabei sind, dass es oft auch unabhängig davon ist, wo man sich im Feld aufhält, um Stürze zu vermeiden, weil die dann auch eben auch in den vorderen Bereichen passieren können, wo dann um jede Position gekämpft wird.
Ja, der Koppenberg ist wirklich, also der Tim ist dieses Jahr das erste Mal den Koppenberg mitgefahren beim Recon dann und dann halt auch bei Flandern. Und der hat gesagt, das ist in Real Life noch viel schlimmer, als es auf dem Fernsehen aussieht. Also es sieht gar nicht so steil aus, wie es wirklich ist. Also für alle, die mal hier in der Region sind, in Belgien, fahrt mal hin und guckt euch das an. Dann versteht ihr, warum da alle leiden. Da, wenn es nass ist, hat man quasi fast keine Chance. Es ist dann so schwierig, da hochzukommen überhaupt. Ich bin das auch da auch schon hochgelaufen, weil man kommt dann einfach nicht mehr weiter. Dann drehen die Reifen hinten durch und dann hat man ganz schnell die Bodenhaftung verloren.
Ja, also im Fernsehen kann man ja sowieso Steilheit voll oft richtig schlecht einschätzen. Deshalb, ja, es hat es lohnt sich immer im Frühjahr da mal hinzufahren und Rennen zu gucken. Aber ansonsten, wenn ihr mal Fahrrad fahren wollt, Lynn macht das ja die ganze Zeit in Belgien, ganz wunderbar. Dann fahrt doch gerne mal nach Belgien und gönnt euch ein Leffe und gönnt euch einmal den Koppenberg.
Ich muss aber sagen, außerhalb der Rennen und der Recons versuche ich die Kopfsteinpflasterstücke hier schon zu vermeiden.
Ja,
ich spare mir das dann.
Belgien allgemein, muss ich sagen. Also ich hab ja tatsächlich seit dem Ende meiner Radsportzeit ist übertrieben, Profi-Radsportzeit, ich fahre ja immer noch Fahrrad, aber seitdem, also ich glaube, ohne Zwang war ich nicht einmal noch in Belgien.
Naja, es gibt schon noch ganz schöne Ecken hier, also ich muss das jetzt sagen, in einem belgischen Team, aber so die Städte sind schon ganz nett, also so Gent und so mag ich schon sehr gerne.
Ja, aber Linde...
Zum Radfahren so semi, weil die Straßen hier sind halt wirklich nicht so gut.
Aber das ist wie mit dem Ruhrpott. Also ich meine, ich habe in Bochum studiert und wenn du dann schon hörst, wenn du dann sagst, ja, ich komm aus Bochum oder ich wohne in Bochum und dann kriegt man diesen mitleidigen Blick und dann muss man sagen, ja, aber da gibt es auch schöne Ecken. Dann weiß man schon immer, ist kein gutes Zeichen, wenn man eine Stadt so beschreiben muss und wenn man ein ganzes Land so beschreiben muss. Also natürlich gibt es da schöne Ecken und es gibt, ist auch immer wieder, wenn die Sonne rauskommt, dann hat man auch so Momente, aber man nimmt ja auch doch so aus so einem belgischen Frühjahr so das ein oder andere Trauma mit und irgendwie hat Belgien für mich jetzt, also ist eher negativ behaftet in meinem Köpflein.
Ja, das kommt noch, glaube ich, ganz drauf an. Ich glaube, es gibt andere, ich meine, es gibt genug Profis, die hier während der ganzen Klassiker-Saison auch leben, beziehungsweise die hier auch hier nach Belgien gezogen sind, also die haben dann vielleicht eher positive Verbindungen an das Land.
Ja, aber ja, genau, aber das glaube, hat mich ja gebrochen. Also genau dieses, als wir in Tipco das ganze Frühjahr da in diesem Teamhaus waren, genau das hat mich ja gebrochen. Weil sonst war es halt einfach so, okay, man geht nach Belgien, dann fährt man Recon, dann fährt man ins Rennen, dann fährt man nach Hause. So fand ich Belgien auch nett. Aber dann nicht mehr da rauszukommen und dann wirklich auf jeder, Belgien hat ja nicht nur das Problem, dass man überall Kopfsteinpflaster hat und schlechtere Passagen, sondern jede Straße in Belgien ist gefühlt schlecht, weil sie aus solchen Bodenplatten besteht. Das heißt, einfach in jedem Training dieses bedübts, 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 bedübts. Man kann es irgendwann nicht mehr. Und ich, also, das funktioniert ja auch als Profi meiner Meinung nach. In Belgien zu wohnen funktioniert ja nur, weil man häufig genug bei Rennen oder im Trainingslager ist. Ansonsten ist es wirklich mental nicht auszuhalten.
Ja, für mich wäre das ja auf jeden Fall dauerhaft auch keine Lösung. Ich bin schon noch immer wieder froh, wenn ich wieder nach Hause komme.
Ja. Und das, obwohl wir ja jetzt nicht, also ich meine, es gibt ja dann Leute, die gehen nach Belgien und wohnen sonst in Monaco oder in Girona oder in Andorra. Da geht man ja von ganz anderen Radsport-Umfeldern aus. Wir sind ja jetzt in Köln, also ich hab mich auch dran gewöhnt, jedes Mal, wenn ich in den Westen rausfahre, erstmal durch komplett Köln fahren zu müssen. Das heißt, wir gehen ja jetzt nicht davon aus, dass wir zu 100% verwöhnt sind und nur das Beste vom Besten kennen. Und man muss sagen, das Bergische, die Straßen waren vor diesem Winter auch ein bisschen besser. Da gibt es jetzt so viele Schlaglöcher. Ich weiß gar nicht, was der Frost und der Schnee und das Streuen alles mit diesen Straßen gemacht hat. Aber Belgien ist einfach nochmal ein ganz anderes Level.
Was man denen halt zugute lassen muss, ist die Liebe für den Radsport. Also das ist wirklich unantastbar an alle anderen Länder. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum es sich lohnt, mal in der Frühjahrssaison hier hinzukommen, um das einfach mal mitzuerleben, wie krass hier der Radsport gefeiert wird.
Absolut.
Egal, in welche Zeitung du guckst, hier jede Tageszeitung auf dem Titelblatt während der Klassikersaison ist irgendwas über Radsport und so. Die Leute sind so begeistert, alle kommen raus und gucken Radrennen. Das ist wirklich ganz verrückt.
Das ist ja noch überraschend. Genau, das macht es ja noch überraschender, dass man einfach, auch wenn man da Fahrrad fährt, einfach so viele Fahrradfahrer sieht und sich denkt so, Leute, was ist das hier, Stockholm-Syndrom? Also es ist wirklich Wahnsinn. Naja, gut. Wir kommen zurück zum Rennen. Es hat ja auch einen Grund, warum alle oder fast alle Klassiker in Belgien stattfinden. Auch wenn es manchmal wirklich eine ganz, ganz komische Kombination aus Schmerz und schlechtem Wetter ist. Dieses Mal gab es gutes Wetter in Flandern, Schmerz gab es trotzdem. Franzi hat, würde ich sagen, das ganze Rennen in ihre Hand genommen für ihre Teamkollegin Demi Vollering und sie wurden mit dem Sieg auch belohnt.
Ja, auf jeden Fall. Also es hat mich auch sehr gefreut. Die sind da sehr stark als Team zusammengefahren, dass sie das dann auch so umsetzen konnten und Demi halt super stark. Also natürlich extrem starke Vorarbeit von Franzi, aber dann auch Demi, wie sie das dann zu Ende gefahren hat. Respekt.
Ja, vor allem, ich dachte mir dann auch so, Quaremont fährt sie ja dann eine Attacke und eigentlich kann kaum jemand dranbleiben. Und dann sieht man aber Franzi so im Hintergrund, die einfach so ihren Stiefel weiterfährt. Und dann läuft es wieder zusammen. Und dann denkt man sich so, ja, die muss ich doch auch jetzt mal kurz denken. Warte mal kurz, die fährt jetzt, die ist jetzt fast jede Passage von vorne gefahren. Die hat das Tempo richtig aufgezogen. Und jetzt ist sie immer noch da. Also da würde ich langsam auch dann als Demi Vollering denken, so, was ist denn los mit der? Das ist ja Wahnsinn. Also ich meine, ich denke mir das ja schon jedes Mal.
Ja, das ist wirklich also sehr beeindruckend. Da hat sie auf jeden Fall, glaube ich, nochmal einen richtigen Sprung zu den letzten Jahren gemacht, auch leistungstechnisch. Also muss es ja, weil so wie sie da jetzt immer von vorne fährt und da alles auseinander nimmt. Also die fährt ja von vorne in den Berg rein und dann Demi an ihrem Hinterrad und dann vielleicht noch zwei oder drei und dann alle anderen Leaderinnen kämpfen ja schon und da ist quasi sie als Anfahrerin noch vorne dran. Und da bin ich auch auf jeden Fall gespannt, was sie dann erzählt, wie sie vielleicht auch nochmal im Winter sich anders vorbereitet hat und da jetzt nochmal so einen Sprung gemacht hat.
Ja, gerade Teinberg rein, wo ich dann dachte, okay, sie fährt jetzt ein Stück an und dann wird sie rausgehen und dann wird es weiterlaufen, wie es ja ganz oft ist. Aber nö.
Ja, es ist ja normal, ja. Da genau, fährt die Helferin dann rein unten, macht das Tempo, geht raus und dann fährt der Rest weiter. Aber
genau, du machst dein All-Out.
Und sie fährt halt einfach immer weiter.
Ja. Und wenn ihr euch die gleiche Frage stellt, dann bleibt einfach dran, weil Franzi wird die Frage am Montag beantworten und dann wird es hier in diese Folge reingeschnitten. Ja, hinter ihr Puck Pieterse und Pauline Ferrand-Prévot. Sprint würde ich es jetzt nicht nennen. Was dann um Platz 2 und 3 geschehen ist. Puck Pieterse hat sich eher umgedreht und geguckt, kommt da noch jemand? Weil die war, glaube ich, platt wie eine...
Ich war froh, dass das Ziel da war.
Platt wie eine Flander. Gab noch eine schöne, wie sagt man, Interaction, so sagt man auf Deutsch, ne? Zwischen Pogacar und Pauline Ferrand-Prévot auf dem Podium.
Das habe ich auch gesehen. Wie sie dann da zu zweit auf einem Rad dann weggefahren sind.
Achso, nee, die meine ich gar nicht, sondern wo Pogacar zu ihr sagt, ja, nice Sprint. Und sie dann sagt so, ja, ich glaube, so gut war es nicht. Sie muss es sich mal zu Hause angucken und er dann sagt so, nee, mach nicht, lohnt sich nicht.
Das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Das fand ich sehr cute, aber ja, diese Szene, wo er sie auf dem Fahrrad mitnimmt, fand ich auch richtig cute. Ich meine, die werden ja auch das ein oder andere Mal zusammen trainieren, die beiden. Beide in Südfrankreich zu Hause und dementsprechend wird man sich da auch als Weltmeister und ehemalige Weltmeister und Toursieger ab und zu mal über den Weg fahren.
Ja, oder beim ein oder anderen Podium oder Event oder sowas sieht man sich ja auch, also die kennen sich mit Sicherheit und da wird sich ja dann immer gerne geholfen dann auch.
Ja, vor allem muss man hier ja wieder, ich meine, ich bin ja bekennender Pogi-Fan, aus vielen Gründen, auch wenn man mittlerweile ja sagt, er macht den Radsport sehr langweilig, da gehe ich einerseits mit, andererseits freue ich mich trotzdem jedes Mal, wenn er gewinnt, deshalb
ja, ich auch.
Also für alle, für die Radsport zu langweilig ist, ihr müsst einfach Pogacar-Fan sein, weil dann könnt ihr euch jedes Mal freuen. Also das ist ja das Coole, man kann ja auch, also Fußballfans werden ja oft dafür verurteilt, wenn sie Erfolgsfans sind. Seid einfach Erfolgsfan und Radsport macht trotzdem Spaß. Kleiner Tipp von der Seite. Wo er mich halt auch immer hatte, er war einfach von Anfang an Radsport-Supporter und das kann man nicht über jeden männlichen Radprofi sagen, sondern da kamen auch schon häufig viel Negativkommentare. Es hat sich gebessert, aber auch da ist manchmal sind die Radprofis noch nicht so ganz im Hier und Jetzt angekommen. Dagegen Pogacar, natürlich auch klar, weil seine Freundin mit im Fahrerinnenfeld ist, steht einfach am Straßenrand und fährt sein Training und jubelt dazwischen mal. Egal ob in Binder zum Beispiel stand er mal am Straßenrand und hält sich aber trotzdem dann, versucht sich immer im Hintergrund zu halten und ihr da sozusagen nicht die Show zu stehlen, was natürlich schwer ist, wenn man den gleichen Sport macht. Aber da finde ich tatsächlich, macht er auch einfach einen guten Job, Frauenradsport zu supporten. Und das gilt ja für Männer generell. Wir Frauen können nicht die ganze Arbeit alleine machen. Ihr müsst uns da auch ein bisschen manchmal supporten, weil ihr die Bühne habt. So.
Ja, nee, auf jeden Fall. Der ist ja bei vielen Rennen einfach schon gewesen in der Vergangenheit und wird mit Sicherheit in der Zukunft da auch noch sein, um halt dann zuzugucken, um Oskar zu supporten. Und das ist auf jeden Fall cool zu sehen, dass er dann zwischen dem, was er ja auch alles zu tun hat, also ich meine, der wird auch ordentlich Termine auch noch außerhalb seines Trainings und alles haben, da dann trotzdem immer schafft, da sich die Rennen noch anzugucken und das zu supporten. Und ja dann auch teilweise im Rennen noch fragt, wie es denn war bei Oskar und so. Also der ist ja schon sehr hinterher, das ist schon cool zu sehen.
Ja, kann man jetzt auch hier noch mal kurz erwähnen, dass er das Rennen auch gewonnen hat, ne?
Er hat das Rennen auch gewonnen, ja.
Genau, Side-Note Männerradsport. Ja, dann haben wir noch zwei Rennen auf der Liste. Einmal die inoffizielle Weltmeisterschaft der Sprinterinnen und die auch noch ein kleines Sprinterrennen. Du bist Ronde von Moskron gefahren und Scheldepreis beide. Erzähl erst mal aus persönlicher Sicht, wie war es bei dir? Wie waren die Rennen? Sie sahen ja von außen zumindest ein bisschen angenehmer aus als schon in der Vergangenheit.
Ja, das ist richtig. Also Moskron war ein hartes Rennen für mich persönlich, weil wir im Team leider irgendwie gerade ein bisschen Mangel haben an Girlpower, weil zwei verletzt sind und dann waren noch welche krank und dann mit Flandern am Tag davor hatten wir einfach ein bisschen wenig Fahrerinnen am Start. Wir sind dann nur zu fünf gestartet und eine von denen ist Flandern schon nicht gefahren, weil sie krank war und die andere ist Flandern gefahren. Dementsprechend war sie dann auch etwas kaputt am nächsten Tag. Da ist viel Arbeit auf mir hängen geblieben, um das Feld da zusammenzuhalten und die ganzen Attacken zu covern, von denen es viele gab. Um dann halt für unsere Sprinterin Katrin de Klerk halt den Sprint vorzubereiten. Und ja, aber es war auf jeden Fall eine gute Belastung. Ich habe mich echt gut gefühlt im Rennen, habe dann noch Lead-Out gefahren und bin dann aber locker ins Ziel gefahren. Das heißt, also halt quasi ausgeschert. Dann bin ich fast noch gestürzt, weil sie mich gegen den Bordstein gefahren haben. Da ist mir dann nochmal die Kette runtergefallen. Da dachte ich, das muss jetzt auch nicht mehr sein. Ich bin doch schon quasi durch. Dann war Katrin leider im Sprint ein bisschen eingebaut, ist dann aber trotzdem noch Elfte geworden. Genau, aber so eigentlich ein cooles Rennen. Immer sehr hektisch, viele kleine Straßen auf so einem Rundkurs. Und ja, denke, können wir da aber eigentlich ganz zufrieden sein.
Ja, würde ich auch sagen. Wer auch sehr zufrieden sein kann und das auch in ihrer Siegerin-Pose auf jeden Fall bewiesen hat, Clara Copponi gewinnt sehr, ja. Sehr dominant, muss man sagen, mit richtig viel Abstand, kann sich da aufsetzen und ein richtiger Boss-Babe-Move beim Feiern zeigen. Vor Susan Andersen, die eigentlich erst so aussah, als hätte sie mit dem perfekten Lead-Out das Ganze im Griff. Und dann war einfach Copponi deutlich stärker und endschneller.
Ja, Lidl Trek und Uno X waren auf jeden Fall schon noch die zwei Mannschaften, die das Rennen bestimmt haben. Obwohl Lidl nur mit 5 gefahren ist auch, haben die richtig viel attackiert und so. Und Clara ist aber auch das ganze Rennen stark gefahren, ist auch selber Attacken mitgegangen und so. Und hat ja dann so dominant da den Bergaufsprint gewonnen. Das war schon sehr gut, hat mich auch gefreut für sie. Weil es ja dann jetzt schon wieder ein bisschen länger her ist, seit ihr letztes Rennen gewonnen hat.
Ja, und das Podium wird komplettiert für eigentlich auch ein sehr gutes Ergebnis für das neue Team von Allison Jackson, Saint-Michel, Preference Home Aubert 93 oder, oh Gott, ich, Französisch kann ich 93, glaube ich, nicht mehr sagen, da muss man so viel rechnen. Quatre-vingt-treize? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall.
Ich bin französisch auch komplett raus.
Auf jeden Fall, die komplettieren das Podium. Und damit kommen wir eigentlich dann auch zum letzten Rennen, Scheldepreis. Auch da sah es netter aus vom Wetter her. Wie war das Rennen? War es auch nett oder auch hart?
Also am Anfang war es nicht so hart, also war eher langsam der erste Teil. Da ist relativ schnell dann eine Spitzengruppe rausgefahren mit 7 Fahrerinnen und wir hatten eine vom Team drin. Das heißt, wir waren dann auch nicht in der Verantwortung, da irgendwie mitzuhelfen, das Loch wieder zuzufahren. Dementsprechend konnten wir uns da relativ entspannt erstmal ins Feld setzen. Und dann sind wir aber auf den Rundkurs draufgefahren und dann haben alle beschlossen, okay, das ist zwar hier als Sprintrennen ausgewiesen, quasi als inoffizielle Weltmeisterschaft der Sprinterinnen und Sprinter bei den Männern dann. Und haben dann aber versucht, halt erstmal komplett zu attackieren und das Feld auseinanderzunehmen und da Lücken zu reißen. Und es ist auch immer wieder auseinandergefallen, aber es hat sich dann halt nicht gehalten. Es war auch gar kein Wind dementsprechend. Ist es da einfach immer wieder zusammengelaufen und dann doch zum Sprint gekommen, der dann halt bei so einem Rennen doch immer sehr hektisch wird und leider auch wieder viele Stürze beinhaltet hat.
Ja, das habe ich nämlich auch gedacht. Es war irgendwie fast schon unangenehm, dass dann irgendwie die ganze Zeit gescheppert hat. Man merkt halt doch auch, dass, glaube ich, immer mehr, bisschen mehr Risiko gefahren wird jetzt und damit auch einfach ein paar mehr Stürze passieren. Und ich wollte noch sagen, weil Lynn gerade angemerkt hat, dass das Rennen erstmal ein bisschen langsam losging, bis man sich dann entschieden hat, dass man doch attackiert und dass es schnell wird. Also der Schnitt im Ziel lag bei fast 43 km/h. Also so viel zu, ja, das Rennen, das war recht ruhig und dann haben wir uns immer ein bisschen entschieden, ein bisschen schneller zu fahren. 43er Schnitt auf, wie viel Kilometer waren es? 130 Kilometer. Ja, muss man erstmal machen. Muss man erstmal machen können, ne? Auch im Feld.
Ja, ich meine jetzt, also es war am Anfang, es war jetzt nicht langsam, aber es war halt so gleichmäßig schnell, weil sich dann die Teams halt eingereiht haben und das Tempo gemacht haben. Da kann man ja dann im Feld schon noch einigermaßen okay mitrollen.
Das stimmt. Ich verstehe das. Ich wollte es nur mal in Kontext bringen, weil das ja dann manchmal ja. So, ja, wir haben ein bisschen hier rollen lassen und uns angeguckt, aber das ist dann schwierig, wenn man auf einen 43er-Schnitt kommen will mit dem Angucken.
Nee, angucken da, also die von vorne fahren mussten, die haben sich auch schon richtig angestrengt von Anfang an auf jeden Fall, um da die Lücke zu halten, weil 7 Fahrerinnen ist dann ja schon noch eine relativ große Spitzengruppe. So 3, 4, da wird es dann für die Sprintteams eigentlich recht einfach, sage ich mal, das zu kontrollieren, gerade wenn es eher Fahrerinnen aus kleineren Teams sind. Aber bei 7, da mussten sich dann auch alle hinten schon anstrengen, da die Lücke erstmal zu halten, um die nicht zu groß werden zu lassen, dass dann auch keine Gefahr besteht, das Loch wieder zuzufahren für den Sprint. Dementsprechend, für die war es dann schon anstrengend, die dann von vorne das Loch halten mussten oder zufahren mussten. Aber wenn man im Feld sich verstecken konnte, da ging es dann.
Vielleicht kannst du mir die Frage beantworten, was ich von außen beim Zuschauen jetzt nicht so ganz verstanden habe, war der SD-Works-Plan.
Ja, die haben halt versucht zu attackieren. Überall und an jeder Stelle von Einfahrt auf die Runde bis zum Ziel. Die hatten halt, dadurch, dass Lorena dann nicht gefahren ist, dann keine richtig schnelle Sprinterin mehr. Also auf jeden Fall keine, die halt gegen eine Charlotte Kohl gegenhalten kann.
Ja, aber weiß ich
nicht. Und haben dann
nicht.
Halt versucht.
Also,
ja,
also die
mich hat es auch ein bisschen gewundert, weil die haben halt auch alle attackiert. Also es haben auch nicht gesagt, okay, wir heben uns sozusagen eine auf,
genau.
Die dann den Sprint fährt, sondern die haben halt wirklich durch die Bank weg mit allen angefangen zu attackieren.
Genau, und das war halt so, ja, also vielleicht war es auch einfach ein reines Trainingsrennen und wir gucken mal und wir wollen vielleicht nicht das, wir wollen das revolutionieren und Scheldepreis soll nicht im Sprint ausgehen, sondern wir wollen irgendjemanden solo schicken. Aber dann denke ich mir so, ja klar, ist eine Charlotte Kohl auf jeden Fall eine richtig schnelle Fahrerin. Aber eine Femke Geritze, die kann halt auch mit einer Lorena Wiebes im Training ihre Spielchen machen. Das heißt, da weiß man doch auch, dass die schnell sein kann. Und dass man dann sagt so, nee, du attackierst noch mal kurz vorm Finale und fährst dich solo so tot, dass du weder an einem Lead-Out teilnehmen kannst, noch selber sprinten. Dass man es mal probiert und dann auch sagt, okay, das hat ja auch den gewissen Trainingseffekt, aber am Ende fahren wir trotzdem für dich noch mal einen Sprint an. Aber also den Plan habe ich jetzt nicht so ganz verstanden und offensichtlich ging er ja auch nicht auf. Martha Lach fährt auf Platz 12 rein. Das ist ja jetzt für SD-Works nicht unbedingt das Ergebnis, das sie mit nach Hause nehmen wollen.
Nee, das ist richtig. Also da hätte auf jeden Fall mehr drin sein können und müssen auch. Ja, so richtig habe ich es auch nicht verstanden, aber vielleicht haben sie es wirklich einfach als Training und Vorbereitung gesehen für alles, was noch kommt.
Man hätte es auch, ja, wie gesagt, ein bisschen anders aufbauen können oder wie du meintest, zumindest eine Fahrerin aufspannen, die sich dann halt irgendwie reinwurstelt. Vielleicht war das der Plan mit Martha, aber es hat halt irgendwie nicht so richtig funktioniert. Für wen es aber gut funktioniert hat, auch mit einem wirklich starken Leadout, muss man sagen, Charlotte Kohl nimmt den Sieg mit nach Hause und finde ich, sieht auch wirklich wieder fit aus dieses Jahr. Bin ich mal gespannt, wie es weitergeht mit ihr.
Nee, auf jeden Fall, die sind da als Team sehr gutes Rennen gefahren und starkes Leadout auch gefahren. Ich meine, bei der UAE-Tour haben sie es noch nicht so hingekriegt, da waren die Ergebnisse mit Sicherheit nicht so, wie sie sich das vorgestellt hat, aber mit Hageland hat sie auch schon ein Rennen gewonnen dieses Jahr und in Nokere, wo sie Zweite geworden ist. Dementsprechend, vielleicht haben sie sich da jetzt einfach auch als Lead-Out-Train richtig eingegroovt und dann für die nächsten Sprints jetzt quasi auch dann einen Plan oder eine Herangehensweise, wie man dann die anderen Rennen auch noch gewinnen kann. Es war auf jeden Fall sehr stark, wie sie da sehr kontrolliert auch den Sprint dann gefahren sind am Ende. Bei so einem hektischen Rennen ist das auch gar nicht so einfach.
Ja, dann haben wir eigentlich unseren Rückblick schon beendet. Und ihr wisst ja jetzt schon, was in Roubaix passiert ist. Aber eigentlich müssen wir uns jetzt in diese unangenehme Position bringen, dass wir, obwohl alle HörerInnen schon wissen, was passiert ist, einen Ausblick geben, was wir denken, was passieren könnte.
Roubaix ist wirklich ein schwieriges Rennen, um da Vorhersagen zu machen, finde ich.
Ja, finde ich nämlich auch, vor allem auch so, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, es kam ja dann immer doch anders, als man denkt. Und klar guckt man sich die, also zum einen ist es einfach so, man guckt sich die Startliste an und Roubaix ist dann doch einfach so ein bisschen so ein Rennen wie die Tour de France, jeder will es fahren, das heißt, also nicht jeder, es gibt auch Leute, die gerne drauf verzichten, aber ich sag mal so, Leute, die Erfahrung und Monumente sammeln wollen auf jeden Fall dabei sein. Das heißt, das Feld an sich ist ja auch doch eher ein starkes. Und dann schaut man so über die Startliste und es ist gar nicht so leicht zu sagen, wen man da vorne sieht. Worüber ich mich auf jeden Fall freue, und das kann ich ja dann auch gleich mit ihr besprechen, dass eben genau das passieren kann, dass eine Fahrerin, die jetzt sonst den Support macht von ihrer Teamkollegin Demi Vollering, bei so einem Rennen einfach auf eigene Kappe allein wegen Renndynamik fahren kann und natürlich auch, weil es ihr unfassbar liegt. Da bin ich halt auf jeden Fall gespannt, was Franzi da machen kann. Und grundsätzlich hat man natürlich dann auch wieder die üblichen Verdächtigen am Start, die mit denen bei so einem Rennen auf jeden Fall zu rechnen ist. Wer sind denn für dich die?
Ich denke,
ja.
Das Team, um das es geht, was halt grundsätzlich da zu schlagen gilt, ist halt Wismar, die halt einfach mannschaftstechnisch da extrem stark aufgestellt sind und ja auch letztes Jahr schon als Team super gut zusammengefahren sind bis zu dem Sturz, wo dann Pauline und Linda stürzen und da so ein bisschen ins Hintertreffen, da ist ja Marianne dann auch direkt hingefahren, aber was denen so ein bisschen die Mannschaftsstärke genommen hat. Und dann halt SD-Works mit der Kombination Lotte Kopecky und Lorena Wiebes. Also ich meine, die zwei sind halt schon so ein gutes Duo. Ich denke, die muss man auf jeden Fall auch beide auf der Liste haben.
Also gehe ich mit. Ich wollte nämlich aber auch gerade sagen, selbst bei Teamstärke braucht es ja nur einen Sturz, dass das Ganze hinfällig ist. Und das ist ja vor allem dann, wenn man im Team fährt und wenn man eng zusammenfährt, dann hat man halt an Position 2 geht das Hinterrad weg und auf einmal sind 3 Fahrerinnen von dem Team weg. Und damit hat sich dann die ganze Dynamik schon wieder verändert. Und wie du sagtest, Kopecky und Wiebes auf jeden Fall, aber auch Blanca Wasch, die ja auch schon richtig gut gefahren ist in Roubaix und natürlich auch als Crosserin sich sehr wohl fühlt auf diesem Terrain. Das heißt, die haben auf jeden Fall richtig viele Fahrerinnen. Femke Markus auch schon ein richtig starkes Rennen in Roubaix gefahren. Das heißt, die haben wirklich auch die Zahlen auf ihrer Seite. Manchmal macht es natürlich dann aber auch wieder das schwierig, was ja bei Wismar oft der Vorteil ist. Die haben, glaube ich, einfach eine klare Hierarchie und dieses klare Commitment für einen Leader. Bei SD-Works, die haben natürlich irgendwie so die Cards to play, aber manchmal macht es das dann auch wieder schwierig, weil jeder so ein bisschen Eigeninteresse hat, dann so einen klaren Mannschaftsplan zu haben. Bei FDJ,
ja, das ist richtig.
Bei FDJ hat man dann, glaube ich, so ein bisschen die Kombination aus beidem. Ich glaube, bei denen ist der Vibe gerade richtig gut. Die haben aber gleichzeitig auch viele Fahrerinnen, die richtig gut fahren können. Die haben aber auch irgendwie trotzdem so ein klares Team-Commitment und können dann sagen, okay, aber wenn es in eine andere Richtung geht, dann haben wir trotzdem die Stärke der Einzelfahrerin, dass es jeder für sich regeln kann.
Ja, nee, das ist auf jeden Fall richtig. Also da ist so ein bisschen auch der, was heißt der Weak Point von SD-Works? Ich meine, die haben halt einfach die ganzen Fahrerinnen, die halt das Rennen gewinnen können. Also was heißt, ich meine, jetzt in der Startliste für morgen ist es schon primär Lotte und Lorena, denke ich, die da die Leaderrolle sich teilen werden. Und da profitieren sie natürlich schon immer von, weil sie halt sagen können, okay, Lotte geht in den Angriff und wenn es zusammenläuft, dann haben wir halt mit Lorena die schnellste Sprinterin, was ja dann bei allen Rennen quasi denen in die Karten spielt. Und ja, bei FDJ hoffe ich halt, dass sie committed für Franzi fahren. Das würde mich sehr freuen und ich glaube, die kann da auf jeden Fall Podium fahren morgen und ich hoffe, dass wenn ihr da dann drüber redet, dass es auch so weit gekommen ist. Und ja, ansonsten bin ich noch gespannt von Zoe Beckstedt.
Das wollte ich nämlich auch sagen.
Von der kann man nämlich, glaube ich, auch viel erwarten. Die ist jetzt Dwarsdoor und Flandern sehr, sehr stark gefahren.
Ja.
Und die könnte, denke ich, auch aufs Podium fahren morgen.
Ja, das würde ich nämlich auch sagen. Ich fand sie nämlich bisher sehr, sie war immer da. Sie war stark und dann hat sie natürlich auch mit diesem Rennen eine absolut familiäre Verbindung mit einem Papa, der da schon ganz gut gefahren ist und halt auch einfach wieder als Crosserin nochmal dieses extra i-Tüpfelchen, was die, was einfach das Fahren auf dem Kopfsteinpflaster und auch das Fahren neben dem Kopfsteinpflaster, was ja auch manchmal einen Riesenunterschied machen kann, hat. Deshalb, da bin ich auch richtig gespannt, ob die vielleicht morgen auch nochmal einen drauflegen kann zu den Rennen, die sie dieses Jahr bisher gefahren ist und da ganz vorne mit reinfährt. Das heißt wahrscheinlich unsere, also ich würde mal so einen Fünfer-Favoritenfeld zusammenfassen. Wir haben auf jeden Fall Franzi. Wir haben Kopecky, wir haben Wiebes, weil ich auch irgendwie bei Wiebes das Gefühl habe, die hätte Bock.
Die hat, glaube ich, auch immer Bock.
Also, ja, das stimmt. Voss.
Die ist schon auch eine richtige Rennfahrerin im Herzen.
Genau, Voss auf jeden Fall. Und Zoe Beckstedt, dann haben wir eigentlich schon 5.
Und Pauline müsste man schon noch auf die Liste, denke ich, draufschreiben.
Ja, also als Vorjahressiegerin, das muss man ja gar nicht erwähnen. Meiner Meinung nach.
Das ist richtig, ja.
Und ja, auch jetzt 2. Platz Flandern. Es ist halt einfach wirklich krass, diesen Switch, den sie jedes Mal hinbekommt. Ich meine, Pauline in einem Jahr Weltmeisterin Mountainbike, Cross, Straße. Das heißt, Switch sind für sie gar kein Problem. Auch das hat sie jetzt wieder bewiesen mit, sie gewinnt Roubaix im Frühjahr und gewinnt dann die Tour im Sommer. Ich glaube, Pauline jetzt bei irgendwo aus dem Favoritenkreis rauszunehmen, funktioniert nicht mehr.
Ja, das ist schon beeindruckend, wie sie sich so ganz gezielt und präzise halt auf die unterschiedlichsten Ziele auch vorbereitet. Also egal wohin sie geht quasi, sie bereitet sich da so akribisch drauf vor und liefert dann ja auch eigentlich immer ab. Und das halt auf so, also verschiedenen Terrains und ja, bei so verschiedenen Anforderungen, das ist schon beeindruckend, diese akribische und zielgenaue Vorbereitung, die sie da jedes Mal schafft.
Ja, es ist halt, also ich war ja auch mal mit ihr im Team. Ich finde, also sie ist halt insofern einfach die perfekte Profisportlerin, weil es für sie halt nichts, gefühlt nichts gibt, außer Radsport. Und wenn sie das dann macht sie das halt zu 100%. Egal, ob es Schlafen, Essen ist, also auch was ihre Veränderung innerhalb der Saison körperlich angeht. Also bei Pogacar hat man jetzt auch gemerkt, der hat jetzt einfach nochmal irgendwie 5 Kilo Muskelmasse draufgepackt für die Klassiker. Und Pauline kriegt halt auch jedes Mal diesen Switch hin, ihre körperliche Konstitution perfekt auf die Klassiker auszurichten und dann aber auch für die Berge im Sommer. Aber halt einfach wirklich mit diesem 100%igen Commitment. Und das macht sie dann, egal ob sie Straße fährt, ob sie Mountainbike fährt, ob sie Cross fährt. Es ist wahrscheinlich nicht das spannendste Leben, weil es halt aus Training und Schlafen und Essen besteht. Aber genau das ist halt Profisport. Und ich stelle mir auch so ein bisschen das einfach lustig vor, wenn dein Verlobter und du beide so die großen Roubaix-Steine zu Hause stehen habt, mit Dylan van Baarle, der ja auch 22 das Rennen für sich entschieden hat, ob sie da noch einen draufsetzen will und einfach einen zweiten Stein mit nach Hause bringen.
Dann sozusagen so, hey, guck mal, ich habe einen mehr als du.
Ja, genau.
Nee, aber ja, das ist schon, also, schon beeindruckend. Und das ist halt auch das, was es dann braucht, um halt einfach Weltspitze zu sein, da sich so fokussiert wirklich vorzubereiten und alles dem Sport zu geben. Und da gibt es halt auch Leute, die können das besser und die können das weniger gut. Und für sie kommt es vielleicht auch natürlicher. Das ist einfach so in ihrer Natur, dann geht das auch. Aber es gibt halt auch viele, denen das halt nicht so leicht fällt. Und dann ist es halt immer schwierig, da die Balance zu finden zwischen dem wirklich, ich lebe zu 100% den Sport. Wobei wir leben alle 100% den Sport, aber dieses nochmal ein extra Stück weitergehen. Ja, da gibt es einfach manchen, denen fällt es natürlich einfacher und andere, denen, für die ist das mehr ein Kampf, sage ich mal.
Ja, also gerade die mentalen Probleme auch innerhalb des Sports, ich glaube, dass die halt vor allem davon kommen, also nicht vor allem nur davon, es ist natürlich viel zu multifaktoriell, um das jetzt so schnell runterzubrechen, aber wenn dieses 100% Radsport-Ding so ein großes Opfer oder sich als großes Opfer anfühlt, weil du halt nicht, ich war auch nicht 100% Radsport. Dafür waren mir einfach dann andere Dinge auch zu wichtig und ich konnte auch gar nicht nur 100% Radsport sein. Deshalb fiel es mir auch viel zu schwer, in Girona zu leben und über Radsport zu reden und Radsport zu atmen und jeden Tag Radsport zu machen, sondern ich brauchte dann einfach auch gefühlt mehr in meinem Leben als nur Radsport. Und dann fühlt sich das natürlich manchmal auch wie ein wie so ein Korsett an, das man sich dann anzieht und das man dann über die Saison hat und dann kommt halt wieder so dieser Switch, oh, jetzt brauche ich Zeit weg vom Radsport. Und wenn das aber nicht der Fall ist, sondern wenn du Radsport einfach atmest 24/7 und es sich aber nie als Opfer anfühlt, dann macht es das, glaube ich, auch einfacher, das einfach kontinuierlich und einfach über Jahre abzuliefern, weil es sich eben nicht nach so einem krassen Opfer und nach so einem krassen Commitment und nach so einem Käfig anfühlt. Natürlich immer, ich will das gar nicht als so darstellen, dass man es so schwer hat als Radprofi, weil natürlich ist es ein absolutes Privileg, seinen Sport als Beruf auszuüben, aber so wie alles, wenn man, also ich habe auch mein ganzes Leben davon geträumt, Ärztin zu werden. Und trotzdem denke ich jetzt manchmal, wenn ich jetzt gerade aus dem zweiten Nachtdienstblock komme diesen Monat, ja, es gibt auch es gibt auch gesündere Berufe und es wäre auch schön, vielleicht einfach mal einen 9-to-5-Job zu haben. Und ich glaube, dass das eine gar nicht das andere schmälern soll. Also, dass wenn man auch mal mental struggelt, auch wenn man den Traumjob hat für viele, dass es trotzdem voll okay ist und dass das eben auch als Radprofi so ist und dass es eben auch, wie man in den letzten Jahren gesehen hat, viele Radprofis gab, die entweder ihre Karriere beendet haben oder eine Pause eingelegt haben, weil sie eben gesagt haben, ich komme damit nicht mehr so wirklich klar. Anyway, long story short, bei Pauline ist das, glaube ich, nicht der Fall, obwohl sie auch schon Probleme hatte, aber grundsätzlich ist sie, glaube ich, einfach zu 100% Radsport, zu 100% Commitment und manchmal auch wahrscheinlich zwanghaft genug, um das einfach perfekt abzuliefern. Und wer weiß, vielleicht tut sie das morgen in Roubaix auch nochmal. Und jetzt im zweiten Teil werdet ihr gleich hören, wie es denn für alle gelaufen ist, im Speziellen für Franzi.
Richtig. Ja, ich glaube, nochmal abschließend muss man einfach jeder Sportler, jede Sportlerin für sich da die goldene Mitte finden aus, okay, ich gebe alles für den Sport, aber ich mache mich nicht selber kaputt dabei. Und da ist einfach wichtig, eine Balance zu finden und für sich selber zu erkennen, was da der langfristigste Weg auch ist, dass es halt einfach eine langfristige Karriere werden kann. Und ja, dann würde ich sagen, wir machen hier einen Cut und ich wünsche euch ganz viel Spaß für den zweiten Teil der Folge und hoffe natürlich, dass Franzi von vielen positiven Erlebnissen aus dem Rennen Roubaix berichten kann. Und ich werde mir das natürlich auch genau anhören und dir vielleicht auch noch die ein oder andere Frage rüberschicken, die ich noch an Franzi habe.
Genau. Und vielleicht ja auch einfach, wir können ja noch mal von dir eine Sprachnachricht einspielen, wie es für dich gelaufen ist in Roubaix, damit wir zumindest auch noch deinen Take zum Rennen haben. Ansonsten machen wir das wieder in 2 Wochen, wenn wir uns das nächste Mal hören und ihr uns hört. Und ansonsten bedanken Lynn und ich uns jetzt schon mal dafür, dass ihr uns zugehört habt. Und jetzt dürft ihr gerne weiterhören und hören, was Franzi Koch über ihre Saison zu erzählen hat, die ja, selbst wenn es in Roubaix, wovon wir nicht ausgehen, nicht perfekt laufen sollte, schon sehr, sehr gut und fast perfekt gelaufen ist.
Genau, von mir schon mal ein Tschüss und bis in 2 Wochen und viel Spaß noch mit dem zweiten Teil.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
Dieser Podcast wird von Morten unterstützt, der schwedischen Marke, die die Grenzen der Kohlenhydrat- und Bicarb-Zufuhr im Sport neu definiert. Ihre Hydrogel-Technologie liefert die Energie, die du brauchst und ist dabei besonders magenfreundlich. Mehr als nur eine Sportnahrungsbrand bietet Morten auch digitale Tools und Bildungsangebote, die Menschen dabei unterstützen, ihr sportliches Potenzial vollständig auszuschöpfen. Da ist sie, frisch vom Podium in Roubaix. Unsere Roubaix-Siegerin 2026, Franziska Koch, herzlich willkommen.
Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf.
Ja, ich habe kurz gestern mich natürlich sehr über deinen Sieg gefreut und dann habe ich gedacht, du hast dir das Datum rausgesucht, dass wir heute direkt nach Roubaix aufnehmen, weil du dir dachtest, bisschen entspannter nach Roubaix. Und dann dachte ich mir, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch unseren Interview-Slot kriegen, wenn Hell Breaks Loose, nachdem man The Hell of the North gewonnen hat. Sag mal kurz, wie waren die letzten, es sind ja nicht mal 24 Stunden, wie waren die letzten paar Stunden nach dem Podium?
Ja, ich würde sagen, sehr, sehr emotional. Ja, mein Freund war an der Ziellinie. Das war sehr, sehr schön, ihn dann direkt umarmen zu können. Und ja, dann heute war ich dann auch, ich bin zu Hause bei meinen Eltern. Das heißt, ja, gestern direkt nach dem Rennen bin ich nach Hause auch gefahren und konnte meine Familie sehen. Und ja, das macht es natürlich noch umso schöner. Und ja, es fühlt sich an wie so ein kleiner Traum. Also, ja, ich habe das Rennen noch nicht angeguckt, aber ich habe den Sprint schon noch mehrmals gesehen und ja, dann einfach mir selber zu schauen, was ich da geleistet habe, ist ja atemberaubend.
Ja, ich glaube, die Bilder sind um die Welt gegangen, auch wie du deinen Freund begrüßt und er sich, glaube ich, gefühlt noch mehr freut als du. Es ist sehr, sehr cute. Erstmal auch noch von uns, der ganzen Besenwagen-Crew, Glückwunsch zum Sieg. Ich habe es sehr gerade, wir haben schon kurz vor der Aufnahme gesprochen, aber natürlich auch von Lynn und den Jungs. Lynn ist leider schon am Flughafen, deshalb kann die nicht dabei sein, aber natürlich von uns allen herzlichen Glückwunsch. Wie schwer ist der Stein?
Ich habe ihn noch nicht auf einer Waage gestellt. Das ist auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste von heute noch, weil die Frage bekomme ich so oft. Und ja, ich habe mal so, keine Ahnung, vielleicht so 10 Kilo geschätzt, 5 plus 10. Mein Freund, der durfte den Stein nach dem Podium überall hintragen. Der meinte dann am Ende, es sind bestimmt 15 Kilo. also ja, das werde ich dann noch nachreichen.
Also ihn über den Kopf zu recken war gar nicht so leicht.
Da hat das Adrenalin vom Rennen dann noch geholfen, da hatte ich dann noch gut Power.
Ja, da sind wir auch eigentlich schon kurz bei meiner ersten Frage, von wegen Arm hochnehmen. Du hast kurz vorm Schluss einmal den Arm hochgenommen, dem Kommissär entgegen, oder war das nur, hast du dich nur gestreckt oder was war da los?
Ja, ich hätte ganz gerne das Hinterrad von der Voss gehabt, aber sie ist ein Fuchs, den kann man nicht so leicht austricksen.
Ach so, das war eigentlich nur ein taktischer Move.
Ja, also mit meinem Fahrrad war alles super, da war nichts auszusetzen, da hat alles funktioniert.
Okay, na gut. Also es wäre auch komisch gewesen, wenn du jetzt dann diesen Sprint und diese Leistung noch rausgehauen hättest auf einem platten Reifen. Wie war denn die Kommunikation allgemein im Break? Gab es da viel Kommunikation oder war das blindes Sandwichen?
Naja, im Prinzip gab es nicht so viel Kommunikation. Ganz am Anfang hat Pauline mal gefragt, ob ich fahren würde. Und ja, es war ja noch relativ weit bis zum Ziel und habe ich gesagt, ja, ich fahre halt ein bisschen, aber die Hauptarbeit muss sie schon machen, weil ja, zwei von einem Team, da lasse ich mich jetzt nicht unbedingt gerne an der Nase herumführen, aber ich wusste halt auch, das ist eine gute Situation. Ja, und wenn wir so zum Ziel kommen, wäre es schon gut, aber ja, ich war halt darauf vorbereitet, dass sie irgendwann ein Spielchen anfangen werden. Aber deswegen, ja, Wismar wusste, was sie machen müssen. Sie wussten, dass sie fahren müssen und das haben sie auch getan. Genau.
Ich wollte gerade sagen, Pauline ist ja da trotzdem einen richtig guten Stiefel gefahren. Die ganze Situation ist ja eigentlich entstanden auf dem Sektor Mont-Saint-Pével, wo du eigentlich das Tempo hochgezogen hast und, glaube ich, auch für den Hauptschaden im restlichen Fahrerinnenfeld gesorgt hast, wo, glaube ich, die meisten Leute schon fliegen gegangen sind. Und dann geht Pauline eigentlich drüber und du hast so eine kleine Lücke in diesem kurzen Bergaufstieg nach dem Kopfsteinpflaster-Sektor. Wie schmerzhaft war dieses Stück, da wieder ranzukommen?
Ja, das war schon ein bisschen schmerzhaft. Vor allem, es war halt auch so schnell. Also man hat ja die Kuppe berghoch, aber dann, ja, Pauline ist Vollgas auch bergunter weitergefahren. Ich hatte ein 56er Kettenblatt drauf und das habe ich auch gebraucht. Also ich war in meinem dicksten Gange und Beine ganz schnell. Von daher, ja, da brauchte man schon viel Power, um die Lücke zu schließen. Aber ich wusste halt auch, dass es jetzt oder gar nicht sozusagen. Ich wusste, dass dieser Move mit Voss und Pauline sehr, sehr wichtig ist. Und ja, da habe ich die Zähne gut zusammengebissen.
Jetzt hast du kurz einmal dein Kettenblatt erwähnt. Kannst du uns ein bisschen was zum Setup sagen? Was für eine Reifenbreite bist du gefahren? Wie viel Bar bist du gefahren? Du darfst natürlich, musst natürlich nicht verraten, was du nicht verraten möchtest, aber es interessiert natürlich, glaube ich, uns alle.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich es sagen darf oder nicht, oder was für ein Geheimnis es ist. Also ich kann ja auf jeden Fall sagen, das Setup, das Bike ist das Tarmac, mit dem wir auch immer normal fahren. Und das ist auch ein klasse Bike. Wir hatten 32er Reifen drauf und ich bin Single Speed gefahren, 56er Kettenblatt. Ich hatte auch die hohen Laufräder. Ich weiß gar nicht genau, wie hoch die sind, aber es sind die Sprinterlaufräder. Das ist eigentlich ein bisschen schlecht, dass ich gar nicht genau sagen kann, wie hoch die sind, aber ich weiß, das sind die hohen, die schnellen Laufräder.
Naja, es spricht ja für dein Team, dass du hundertprozentig Verlass darauf hast, dass dein Setup passt und du dich gar nicht selber drum kümmern musst. Bei den Bar, kannst du dir da kurz sagen, über oder unter 2 Bar?
Oh, über.
Über 2 Bar,
ja.
Okay. Ja. Und wie hat sich's angefühlt? War es angenehm? Weil du sahst auf jeden Fall rein technisch, und das muss man ja auch dann erstmal schaffen mit einer Voss und mit einer Pauline, du sahst technisch vor allem Carrefour de Labre am dominantesten aus, um jede Kurve tatsächlich.
Ja, das im Rennen habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt. Ja, ich meine, das sind zwei Weltstars, aber nichtdestotrotz hatte ich immer das Gefühl, dass ich ein bisschen besser aus den Kurven rauskommen kann. Also ich kann ein bisschen besser den Schwung aus der Kurve mit rausnehmen. Und ja, das hatte ich im Rennen ein bisschen realisiert gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, wenn man jemanden dann wehtun muss, dann muss ich halt dann meinen Vorteil da nutzen. Und deswegen bin ich gut durch eine Kurve durchgefahren und habe mir dann gedacht, okay, und jetzt trete ich mal richtig an.
Das fand ich auch beim Zuschauen so beeindruckend, weil du auch genau das total ausgestrahlt hast, also dieses Selbstbewusstsein auf dem Fahrrad. Du sahst in den Kurven am besten aus, du sahst am aerodynamischsten auf dem Fahrrad. Also man hatte auch das Gefühl, du sparst einfach Watt, selbst wenn du vorne fährst. Und da muss man ja aber auch sagen, ich habe dann mal kurz zusammengezählt, also Voss 258 Karrieresiege, Pauline 15, die beiden zusammen insgesamt 25 WM-Titel, 3 Boah. Olympiasiege. Also du bist ja in der Gruppe gewesen, wo du rein von der Statistik jetzt nicht die größten Palmares hast. Und trotzdem würde ich sagen, hast du absolut ausgestrahlt, dass du und dann auch noch in Unterzahl sozusagen, dass du in keinster Weise dich davon einschüchtern lässt. Hattest du das Gefühl auch oder sah das nur von außen so aus und du hast die ganze Zeit gedacht, Hauptsache Podium, oder war der Sieg bis zum Ende dein absolutes Ziel?
Ja, der Sieg war definitiv das Ziel, also schon bevor das Rennen gestartet ist. Das Team hatte so viel Vertrauen in mich. Mein DS nach Flandern kam zu mir und hat gesagt, nächste Woche gewinnst du. Und einfach dieses Vertrauen geschenkt bekommen zu haben, das hat mir natürlich nochmal auch dieses Selbstbewusstsein gegeben, dass ich es schaffen kann. Und dann, ja, immer wenn man sich aufs Rennen vorbereitet, schaut man sich so die Startliste an und denkt sich so, boah, da sind schon sehr, sehr viele sehr, sehr starke Fahrerinnen dabei. Und dann denkt man sich so ein bisschen, oh, wird es klappen, aber auf der anderen Seite gucke ich dann zu meinem Team und ich sehe, dass wir so ein starkes Team haben und das gibt einem halt nochmal einen extra Boost sozusagen und im Rennen, ja, man versucht dann nicht zu denken, oh, sie ist jetzt so, keine Ahnung, wie viele Weltmeistertitel sie schon hat, man versucht dann sozusagen das Wissen zu nehmen, okay, das sind ihre Stärken, das sind ihre Schwächen und dann damit sozusagen zu arbeiten, um dann den perfekten Plan fürs Finale auszuarbeiten im Rennen selber.
Wenn man jetzt gegen Voss sprintet, dann ist es ja schwierig, sich da auf Schwächen zu verlassen. Aber du hast es ja wirklich perfekt gemacht, sie auch außen zu halten und so ein bisschen den kürzeren Weg zu haben. War das alles total bewusst oder war es auch irgendwie so ein bisschen Zufall oder nehmen wir uns da mal kurz mit?
Nee, war schon bewusst. Die Tage vor dem Rennen habe ich mich zusammen mit meinen sportlichen Leitern hingesetzt und wir haben über verschiedene Szenarios geredet, weil ja, es ist ein besonderer Sprint, es ist auf einer Bahn. Wir haben normalerweise immer nur eine flache Straße für einen Zielspurt und ja, die Bahn ist nochmal was anderes und da haben wir wirklich viele Situationen geredet und sozusagen visualisiert, wie der Sprint laufen kann und ich wusste, okay, ich brauche einen langen Sprint, ich bin jetzt nicht die explosiveste Fahrerin, aber ich habe halt einen langen Sprint und da haben wir die Taktik so gemacht, und sie oben zu halten, damit sie einen längeren Weg fährt.
Okay, und die Taktik hat sich komplett ausgezahlt und das war dein Sticker auf dem Handlebar, den man immer gesehen hat, until the finish line. Das hat auch tatsächlich, war dann auch nötig. Also der Bike Throw hat es am Ende entschieden, aber beziehungsweise eigentlich nicht. Eigentlich hattest du die ganze Zeit die Oberhand, wie man dann von oben gesehen hat. Von vorne sah es deutlich knapper aus. Von oben hat man dann gemerkt, dass du dich nicht irgendwie zu früh gefreut hast, sondern dass es wirklich ein dominanter Sieg war. Wie lange hat es gebraucht, beziehungsweise hat sich's überhaupt schon gesetzt bei dir, dass du gerade Paris-Roubaix gewonnen hast?
Es kommt so langsam, würde ich sagen. Ich glaube, ganz realisieren wird man es vielleicht nie. Aber ja, es fühlt sich sehr gut an. Ich bin super stolz, jetzt ein Kopfsteinpflaster zu Hause zu haben.
Ich wollte gerade sagen, und das sind ja auch einfach bisher noch gar nicht so viele Fahrerinnen, die das von sich behaupten können. Das heißt, das macht ja auch noch was ganz Besonderes daraus, weil es einfach noch so ein junges und trotzdem so ein prestigeträchtiges Rennen ist, dadurch, dass es das einfach schon so lange gibt, aber leider erst so kurz für Frauen. Da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Kurz für Frauen. Es gab insgesamt nur 90 Minuten, die wir euch beim Rennenfahren zuschauen konnten. Du warst die ganze Zeit im Rennen dabei. Du hast auch im Zielinterview gesagt, dass du versucht hast, in jedes Kopfsteinpflasterstück mindestens in der Top 10 reinzufahren. Wie war es davor, bevor wir zuschauen konnten? Nimm uns da mal so ein bisschen mit. Rosa Klöser von Canyon SRAM war vorne im Break solo. Wie sah es dahinter aus?
Ja, dahinter, es gab eigentlich kaum Attacken. Wie gesagt, Rosa war so mit einer der einzigsten, weil die Teams wussten halt, wie wichtig es ist, vorne in die Kopfsteinpflaster reinzufahren. Und deswegen haben wir dann auch investiert und Fahrer aufgeopfert, um uns sicher reinzubringen. Also deswegen war da so ein Positionierungskampf für die ersten paar Sektionen. Vielleicht ist dann in Anführungszeichen nicht das Spannendste vielleicht anzuschauen, aber auf der anderen Seite finde ich, dass es auch wichtig ist, diese Stellen zu zeigen, weil Fahrer, die ihr eigenes Rennen für ihren Leader aufgeben, die sieht man am Ende nicht, aber die sind halt wirklich auch eine Schlüsselstelle. Also wenn sich meine Teamkolleginnen nicht in den ersten 50 Kilometer aufgeopfert hätten für mich, dann hätte ich so viel Energie am Anfang verschwenden müssen, die ich dann am Ende nicht mehr gehabt hätte.
Ja, ich habe es auch gestern nochmal gepostet, ich habe das Männerrennen von Minute 1 angeschaut. Und wie du sagst, man merkt ja auch, Roubaix ist so ein spezielles Rennen, weil einfach alles passieren kann. Und ich glaube, in keinem Rennen spielt Teamwork so eine große Rolle. Ich weiß nicht, was du schon vom Männerrennen gesehen hast, aber es gibt eine Szene, wo Mathieu einen Platten hat in Arenberg. Und erst gibt ihm Philipsen sein Fahrrad und dann der nächste Teamkollege macht schon hinten das Fahrrad fertig. Da merkt man ja einfach, was Teamwork dann in Roubaix auch ausmacht. Und ich finde auch, das muss man dann einfach sehen. Und um das ganze Rennen zu verstehen, macht es halt einfach auch Sinn, das ganze Rennen sehen zu können. Deshalb, Anmerkung an nächste Jahr auch von der amtierenden Siegerin des Rennens. Es wäre ganz schön, wenn wir alles gucken könnten und nicht nur die letzten 50, 55 Kilometer. Weil natürlich auch so ein Solo-Ritt wie von Rosa ist natürlich was ja trotzdem auch eine beeindruckende Performance ist. Ich glaube, 70 Kilometer war sie solo vorne raus. Auch das muss man erstmal machen. Bei dem Seitenwind, den ihr, glaube ich, durchgehend hattet. Ich habe es dann im Live-Ticker verfolgt. Da stand dann irgendwas von 5 km/h. Wind. Und dann dachte ich die ganze Zeit, also die Fahnen sahen anders aus, wenn man sich das Rennen angeschaut hat.
Ja, also ich glaube 5 km/h waren es jetzt nicht so. Ich glaube, die Vorhersage waren so 16 km/h, auch nicht super viel, aber ja, die Fahnen waren schon recht stark und am Anfang hatten wir schon viel Seitenwind und zum Ende hatten wir aber auch sehr, sehr viel Rückenwind und das war halt, wir wussten, dass es Rückenwind ist, deswegen war es perfekt, eine Break zu haben, weil wir wussten, ja, okay, wir sind so schnell und je schneller man fährt, umso schwerer ist es, wieder eingeholt zu werden.
Definitiv. Fahren am Wegesrand, was auch viel oder eine große Rolle spielt, mittlerweile leider bei jedem Rennen und bei Roubaix, glaube ich, ganz im Speziellen. Zuschauer, die sehr nah an den Fahrerinnen dran sind. Lucinda Brandt leider ziemlich böse gestürzt im Carrefour de Labre. Du hattest auch eine Situation um die Kurve. Ich weiß gar nicht, ob die du das selber gesehen hast oder ob das nur im Fernsehen so zu sehen war. Als du in der Innenkurve vorbeigehst, ist so eine Zuschauerin, die sich nach klatscht, nach vorne beugt und so in der letzten Sekunde zurückzieht. Hast du das mitbekommen oder warst du zu sehr im Tunnel, um es überhaupt zu merken?
Ja, ehrlich gesagt, kann ich mich nicht daran erinnern. Ich habe auf jeden Fall die Zuschauer schon gesehen und wenn keine Zuschauer da waren, dann habe ich auch oft versucht, den Rand zu benutzen, weil das manchmal dann ein bisschen flacher ist. Aber ja, auch wenn dann viele Zuschauer da waren, dann war mir bewusst, dass das Risiko groß ist, dass die Zuschauer vielleicht ein bisschen zu weit drüber lehnen und dann habe ich dann auch lieber die Mitte gewählt.
Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Wir können ja nochmal schreiben, wenn du dir selber angeschaut hast. Weil da war ich, also da ist mir kurz das Herz in die Hose gerutscht, muss ich sagen.
Ich habe einmal eine Situation bei mir bewusst, da hat jemand sein Handy sozusagen auf dem Boden, also er hatte das Handy noch in der Hand, aber es war so auf dem Boden und hat gefilmt und ich kam halt drauf zu und naja, ich habe mir halt gedacht, gut, dann fahre ich halt lieber übers Handy, wenn du es nicht wegnimmst, als dass ich jetzt extra meine Linie wechseln muss. Aber er hat es dann noch weggenommen, aber ja, es war knapp, aber ja, da wäre es schon ganz schön. Ich kann verstehen, dass die Zuschauer wirklich die Fahrer sehen wollen und aber auf derselben Seite ist es gefährlich für uns und es ist gefährlich für sie.
Total. Also es ist ja wirklich, man freut sich, wenn viele Zuschauer, Zuschauerinnen an der Strecke sind und gleichzeitig halt immer so ein bisschen ein Risikofaktor. Deshalb alle HörerInnen, wenn ihr am Streckenrand steht, denkt dran, es ist wirklich nicht angenehm, glaube ich, berühmt zu werden, indem man entweder einen einzelnen Fahrer oder ein ganzes Peloton zu Fall bringt. Du sahst, habe ich gerade eben schon gesagt, extrem aero aus. Ist das was ihr für Roubaix nochmal im Speziellen als flaches Rennen gemacht habt oder woran ihr generell schon im Team gearbeitet habt? Oder ist es was dir einfach auch, sage ich mal, privat wichtig ist, dass du dir da viel Spaß?
Ja, wir haben jetzt nicht mein Setup extra für Roubaix geändert oder so. Also wir haben schon ganz am Anfang, wo ich dann das Setup bekommen habe, darauf geachtet, dass ich aerodynamisch bin, aber halt auch effizient. Also es bringt ja natürlich nichts, wenn deine Hüften so zu sind und du keine Power mehr treten kannst. Und ich würde sagen, wir hatten die perfekte Position gefunden, dass ich halt wirklich viel Power produzieren kann, aber auch eine schöne aerodynamische Position habe. Und im Training achte ich dann auch immer drauf, dann die Aero-Position zu trainieren, weil du kannst nicht immer nur ganz gemütlich im Training sozusagen, wie nennt man, aufgerichtet fahren und dann erwarten können, dass du im Rennen für 3 Stunden eine Aero-Position halten kannst. Ich würde sagen, da arbeite ich dann halt auch im Training schon dran.
Power-Output, wie sieht's da aus? Du musst uns gar keine, also ich bin mir sicher, du willst uns keine genauen Zahlen nennen, aber an deiner Schwelle orientiert, so gerade die letzte Stunde, in welchem Rahmen hast du dich da bewegt? Eher viel drüber, viel drunter, sehr wechselhaft?
Also, ehrlich gesagt, ich habe mir den Fall noch gar nicht genau angeguckt. Also ich habe gesehen, dass mein Sprint einer meiner besten Sprinter-Power war. Aber ja, wie viel ich da in der letzten Stunde getreten habe, das habe ich mir gar nicht angeguckt, ehrlich gesagt.
Also das sind die Vor- und die Nachteile von einem schnellen Interview direkt nach dem Rennen. Aber also Peak-Power überhaupt oder im Rennen?
Wie meinst du jetzt? Also mein Sprint am Ende war...
Ja, genau.
Ja, ich glaube, es war einer meiner besten Sprints oder Top 3, habe ich sowas gesehen. Meine 5 Sekunden waren, glaube ich, meine besten, allzeitbest Top 3 oder sowas.
Oh, krass.
Für 5 Sekunden also, nach
dem
Rennen.
Das muss man ja auch erstmal nach dem Rennen schauen. Weil, also, Roubaix ist ja doch noch ein bisschen härter zur Muskulatur als andere Rennen. Mit den ganzen Schlägen durch die Kopfsteinpflaster und dann nochmal eine Top-All-Time-Performance im Sprint rauszuhauen. Aber so gewinnt man dann eben auch Roubaix.
Ja, es kommt nicht von irgendwo her, auf jeden Fall. Und ja, auch wo du jetzt sagst mit den ganzen Schlägen, dass ja, ich, mit meinem Setup, muss ich echt sagen, habe ich mich super wohl gefühlt. Ja, wir hatten auch zum Beispiel, ich habe es gar nicht so viel jetzt gebraucht, wie ich im Recon gedacht hätte. Ich hatte unter den Bremshebeln, ja, es sah man auch bei Pogacar, dann so ein weicher Sticker sozusagen unter den Bremshebeln, weil du tust deine Finger ja unter den Bremshebeln einlocken sozusagen. Da hatte ich was Weiches, aber ja, im Endeffekt war ich wirklich eigentlich im Unterlenker meiste Zeit im Rennen auf dem Kopfsteinpflaster.
Ja, das fand ich, also da gibt es ja irgendwie so zwei Meinungen dazu. Also ich weiß nicht, Lars Teutenberg hat bei uns immer gesagt, wir sollen immer Unterlenker fahren, weil wir dann einfach viel mehr Abstand zum Rahmen haben und damit weniger Vibration. Aber ich fand es auch oft angenehmer, im Oberlenker zu sein. Aber wie du sagst, ich habe mir auch dann immer die Finger abgetaped. Ich hatte nichts Weiches unter den Bremshebeln, sondern habe mir dann die Finger abgetaped, weil das war dann immer die einzige Stelle, wo man so richtig Schmerzen hatte. Allgemein, wie sahen deine Hände danach aus? War okay, oder?
Ja, also wirklich, ich habe wirklich gar nichts. Also ich merke so ein bisschen meine Gelenke so, aber ich jetzt blasentechnisch habe ich nichts. So der Unterarm, die Muskulatur, die ist schon stark beansprucht, da merke ich schon, also ich habe so eine Mini-Black-Rule und die habe ich dann auch fleißig benutzt. Wir hatten einen Recon gemacht, 3 Tage vor dem Rennen, und dann habe ich ja sozusagen meine Unterarme mit einer Black-Rule gerollt. um die dann zu massieren. Ja, aber normalerweise denkt man immer alles auf die Beine, aber dann nach dem Robert-Recon habe ich mir gedacht, nee, meine Arme müssen sich auch erholen.
Ja, die sind es wahrscheinlich auch weniger gewöhnt als die Beine. Wenn du am Ende noch so viel Power hattest, was ja auch immer eine große Rolle spielt, die Versorgung im Rennen. Einmal haben wir dich kurz nach dem Kopfsteinpflasterstück noch ein Gel nehmen sehen gegen Ende des Rennens. Wie viel Kohlenhydrate hast du pro Stunde zugeführt und eher über Flüssigkeit wegen einfach schwerer Planbarkeit mit Kopfsteinpflaster oder viel, viel über Gels?
Beides. Also wir hatten wirklich nach jeder Sektion vom Team Flaschen und halt auch Laufräder, aber wirklich nach jeder Kopfsteinsektion hatten wir Flaschen parat. Das heißt, ja, wir hatten 20 Feedzones, was ja auch schon mal echt beeindruckend ist, dass das Team wirklich so viele Leute da hatte, um uns überall zu versorgen. Und okay, wir müssen es vielleicht jetzt mal zusammen machen, weil zusammengerechnet habe ich das jetzt auch noch nicht. aber ich hatte auf jeden Fall 40 Gramm Kohlenhydrate Gels und 2 25 Gramm Kohlenhydrate, die jeweils 100 Milligramm von Koffein hatten. Ja, unser Sponsor ist übrigens Morten. Kann ich ja dann auch mal hier gut erwähnen.
Ja, ist perfekt, weil unser Podcast ist ja gesponsert von Morten. gar kein Problem, die werden sich freuen.
Das ist gut. Okay, ich sehe, du rechnest da zusammen, ne? Okay, und dann hatte ich 260 Gramm Flaschen am Start. Und dann habe ich, glaube ich, 280 Gramm Flaschen von der Seite. Ich hatte dann einmal eine genommen, die war dann 40, habe ich was getrunken und dann wieder weggeschmissen. Aber ja, ich glaube, wenn wir die Sachen zusammenrechnen, das müsste dann fast, ich glaube, 4 Flaschen kommt ungefähr hin.
Dann sind wir bei 490 Gramm bei einem Rennen von 3,30.
Habe ich gut gefuttert.
3,5. Also 140 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Und dann noch ein bisschen was aus der 40er. Also sind wir knapp drüber. Ja, gut.
Ja,
also Leute, wir haben noch mal die 120 geknackt. Jetzt sind wir bei 140 die Stunde. Ja, aber damit auch Peak Power und Roubaix-Sieg. Hervorragend. Morten wird sich freuen, das heißt nochmal ein Gel mehr, dass man pro Rennstunde snacken muss.
Ja, also wirklich auch die 80 Gramm Flaschen, ich meine, ist fürs Frühjahr auch perfekt, es ist nicht heiß und die dann trinken zu können, ist wirklich gut in so einem hektischen Rennen, dass man dann nicht so viele Gels nehmen muss. Also das finde ich echt gut. wenn es dann im Sommer ist, dann ein bisschen wärmer, da muss man mehr trinken, dann sind vielleicht 80 Gramm nicht mehr so ideal, aber ja, fürs Frühjahr ist perfekt.
Und jetzt als Frage, das müssen wir vielleicht rausschneiden, ich weiß nämlich noch nicht, ob es schon aktuell ist. Habt ihr schon Geschmäcker drin oder seid ihr noch in der neutralen Geschmacksrichtung unterwegs?
Ah, wir hatten eigentlich nur, also wir haben neutral, aber wir haben Geschmäcker zum Testen bekommen. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe es noch nicht getestet. Okay. Deswegen, da kann ich leider nichts zu sagen. Aber ich bin sehr gespannt, mal den Mentol zu testen.
Ja.
Soll ja kühlend wirken im Sommer. Also das wäre dann vielleicht gut im Sommer.
Genau, also entweder wir lassen es drin, wenn es schon aktuell ist, ansonsten schneidet es Fabi raus. Aber ich warte auch noch auf die Lieferung und bin auch sehr gespannt, wie es wird. Aber es ist ja auch für euch als Fahrerinnen, die dann auch Etappenrennen machen, wahrscheinlich auch noch wichtiger. Im Training hat man ja eh immer so ein bisschen Abwechslung. Aber gerade wenn man irgendwie jeden Tag sehr viel Kohlenhydrate, 140 Gramm pro Stunde zuführen muss, dann ist ja auch manchmal schön, ein bisschen den Geschmack wechseln zu können.
Ja, definitiv. Aber ehrlich gesagt finde ich auch dieses Neutrale eigentlich sehr, sehr angenehm, weil es nicht so süß ist und da wird man halt, also man hat nicht diesen normalen, pappigen Geschmack im Mund wie bei anderen ISO-Getränken, sondern ja, ein bisschen wie Wasser, was ein bisschen süßlich ist.
Absolut. Habe ich auch im Trainingslager in Anführungszeichen, im Radurlaub auf Mallorca genossen. ja, also jetzt haben wir viel über Roubaix geredet, aber eigentlich, es war ja jetzt überhaupt nicht geplant, also was heißt, es war natürlich schon unsere Hoffnung, dass du gewinnst und natürlich, wenn man sich deine bisherige Saison anschaut und wie du fährst und aber auch letztes Jahr, dann deutet ja alles darauf hin, dass du sowas auch abschießen kannst, aber es war jetzt nicht so, dass ich dachte, okay, morgen machen wir das Interview mit der Roubaix-Siegerin. Es war dann schon einfach so, ja, klasse, dass du im Break bist. Und dann aber mit einer Voss und mit einer Pauline, die dann auch noch zusammenarbeiten, da steht ja einfach schon so die Statistik so ein bisschen gegen dich. Aber ja, du hast uns alle vom Positiven überrascht und ich bin natürlich sehr happy, dass du jetzt als Siegerin hier sitzt. Aber eigentlich wollte ich auch so ein bisschen über deine Saison sprechen, über deinen Teamwechsel nach so vielen Jahren DSM, jetzt bei FDJ. Dann warst du ja einfach dieses Jahr hauptsächlich als Edelhelferin für Demi unterwegs und das in einer absolut beeindruckenden Manier. Du warst schon im Höhentrainingslager dieses Jahr. Du machst einfach einen phänomenalen Eindruck, aber auch schon letztes Jahr bei der Tour im Break gewesen und da hat man ja auch schon so ein bisschen das gesehen, was man dieses Jahr die ganzen Klassiker über sieht, dass du einfach nie aufhörst. Zweimal Most Competitive Rider auf Stage 1 und Stage 4 und da war es ja auch so Stage 1, du gehst in die Attacke und dann denkt man, okay, jetzt wird sie sich mal ein bisschen setzen und dann gehst du direkt wieder drüber. Das war ja schon einfach eine krasse Entwicklung in den letzten Jahren. Ja, nimm uns da mal so ein bisschen mit, was hat der Teamwechsel nochmal für dich gemacht? Wie ist es jetzt mit Demi? Wie ist es mit Chancen für dich selber? Ja, gib uns einfach ein bisschen Insights.
Ja, okay. Wo fange ich am besten an? Ich meine, der Teamwechsel ist mit das Offensichtlichste, was sich jetzt über den Winter sozusagen geändert hat. Und ich habe mich wohlgefühlt bei Picnic. Aber ja, ich habe halt wirklich gemerkt, ich brauchte einen neuen Wind. Und ja, den habe ich definitiv bei FDJ United Series bekommen. Ja, ich habe wirklich nochmal gemerkt, dass wir einen Schritt vorgegangen sind. Wir denken an allen möglichen kleinen Details, an denen wir noch arbeiten konnten. Und ich habe einen neuen Trainer bekommen. Das heißt, mein Training hat sich auch ein bisschen umgestellt, ist ein bisschen entspannter im Vergleich, also entspannter im Sinne von weniger strikt. Ist es gefühlt ein bisschen härter vom Training, aber was auch gut ist. Ich hatte manchmal ein bisschen das Gefühl, okay, dass wir ein bisschen zu soft trainiert haben in den letzten Jahren und ich fühle mich auf jeden Fall sehr, sehr happy und ich denke auch, wenn ein Athlet glücklich ist, dann dann fallen die Puzzlestücke auch einfacher zusammen. Und das ist auf jeden Fall der Faktor, der, ich glaube, heraussticht, dass ich einfach in einem guten Platz bin gerade mit meinem neuen Team. Und ja, auch, was Demi erwähnt, sie ist ja eine unglaublich tolle Person als Teamkollegin zu haben oder auch so im Trainingslager dabei zu haben, weil ja, sie ist lustig, sie ist hilfsbereit, ja, mit ihr kann man wirklich Spaß haben und das zählt halt auch für alle anderen meiner Teamkollegen. Wir sitzen jetzt vor Roubaix, jeden Abend saßen wir für 2 Stunden am Tisch. Also wir essen für vielleicht 40 Minuten, 45 Minuten und dann bleiben wir aber noch weitere 1,5 Stunden da sitzen und quatschen einfach zusammen. Und ja, das macht halt wirklich ein Team aus, dass wir ja auch im Rennen gut zusammenarbeiten können, wenn wir auch im normalen Leben sozusagen ja gerne Zeit miteinander verbringen.
Ja, absolut. Also man sieht auf jeden Fall, dass das bei euch im Team stimmt und dass es da auch, glaube ich, so ein bisschen so eine wortlose Kommunikation gibt. Was wir uns jetzt am Anfang im ersten Teil des Podcasts gefragt haben, ob es nicht auch langsam deprimierend sein muss für Demi, wenn du die ganze Zeit die Arbeit machst und sie attackiert dann und dann fährst du wieder ran und machst einfach deinen Stiefel weiter. Sagt sie dann auch mal zu dir so, was ist eigentlich los mit dir? Oder,
Nee. Das ist mehr so zum Beispiel, ja, damals in Newsblatt hat sie mich halt auch motiviert, komm Franzi, du musst es noch über die Kuppe schaffen, weil sie weiß halt auch, wenn wir zusammen weg sind, was das für eine Stärke ist. Also es ist jetzt nicht, dass Demi mich loshaben will, sondern sie ist sich bewusst, dass ja ihre starken Helfer von Wert sind.
Ja, nee, nicht, dass sie dich loswerden will, sondern eher, dass sie sich manchmal denkt, ich dachte jetzt gerade, dass ich maximal noch die Konkurrentin für 1-2 an mir dran habe, aber jetzt habe ich meine Helferin, die jetzt gerade schon 4 Attacken gefahren ist und am Theienberg das komplette Feld auseinandergerissen hat, die ist immer noch da. Also, dass sie eher manchmal überrascht ist, wie stark du bist, weil ich meine, ihr kennt euch jetzt ja auch noch nicht so lange. Dass sie da einfach manchmal vielleicht zu dir sagt, so, Hammer, ich jedes Mal denke ich, du bist weg und dann bist du immer noch da?
Sie hat mir auf jeden Fall nach Flandern hat sie mir gesagt, dass ich auf jeden Fall den Kreuzberg zurückschauen muss, also mir das Video davon anschauen muss, weil ja, das ist schon sehr beeindruckend ist. Also sie bestärkt mich eher in, ja, wie stark ich bin. Und das ist sehr schön.
Das glaube ich. Vor allem von der Fahrerin wie ihr ist es ja auf jeden Fall auch was einem dann nochmal dieses extra Selbstbewusstsein gibt. Wie sieht's aus mit den nationalen Farben? Du hast jetzt zum zweiten Mal den deutschen Meistertitel geholt, auch in einer beeindruckenden Manier. War das für dich auch so ein bisschen ein Knackpunkt, mit dem Nationaltrikot oder mit der nationalen Meisterin-Trikot zu fahren, dass du da jedes Mal an deinen Arm runterschaust und dir denkst, ja, guck mal, was ich kann?
Es macht mich auf jeden Fall sehr, sehr stolz, das deutsche Meistertrikot fahren zu dürfen. Vor allem dieses Jahr, Specialized hat mir ein Customized Helmet gemacht und ja, da zu sehen, okay, wie viel das auch für das Team bedeutet, ist super schön und ja, das definitiv gibt mir Motivation und ich werde alles versuchen, es zu verteidigen. Die deutschen Meisterschaften sind immer besonders, man kann sich nie sicher sein, dass es klappen wird, aber ja, ich werde es auf jeden Fall versuchen, weil ich finde das Trikot sehr, sehr schön.
Es steht dir auch gut und es ist auf jeden Fall auch schön, das deutsche Meisterinnen-Trikot dieses Jahr so oft ganz vorne im Fernsehen zu sehen. Dann sind wir eigentlich schon so ein bisschen beim Ausblick auf die kommende Saison. Du sagst, deutscher Meisterinnen-Titel ist auf jeden Fall was du anvisierst. Gibt es schon einen weiteren Plan, außer du stehst jetzt für Brabantse Pil und Amstel auf dem Plan? Wie sieht es weiter aus? Weißt du schon, ob die Tour, welche Rennen für dich anstehen?
Ich weiß, mein Plan definitiv bis Vuelta. Also ich fahre jetzt wie die zwei Rennen, die du gesagt hast, und dann die Vuelta und dann steht es noch nicht ganz komplett fest. Also das Team macht auch Longlist für die Tour, was ich auch ganz gut finde, weil ja, wir wollen halt wirklich sicherstellen, dass wir mit dem stärksten Team an den Start gehen. Und ja, die Saison ist lang, da kann immer viel passieren. Man kann krank werden, Verletzungen. Und da ist es, glaube ich, gut, wenn man sozusagen weiß, okay, da ist die Option, dass ich fahren werde, aber es ist nicht in Stein gemeißelt. Aber ja, ich hoffe, dass alles gut geht. Und wenn ich so weiterfahre wie bis jetzt, dann denke ich schon, dass ich auch bei der Tour mit dabei sein darf. Und ja, ansonsten ja, weiß ich mein Rennprogramm noch nicht genau, was da jetzt noch ansteht, aber ja, wie gesagt, die deutschen Meisterschaften, die weiß ich auf jeden Fall.
Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich bist du auf der Longlist, auf der Shortlist der Longlist aktuell.
Ja, aktuell denke ich schon, aber man weiß ja nie, was kommt.
Wie sieht's mit WM, EM aus? Das sind ja auch immer Rennen, wo du die letzten Jahre richtig gut gefahren bist und auch so richtig auftrumpfen konntest, also du bist ja schon so ein Meisterschaftstyp.
Ja, definitiv. Dieses Jahr sind die Weltmeisterschaften in Kanada. Mein Freund ist Kanadier, von daher ist es auch für mich ein bisschen extra besonders, in seinem Heimatland eine WM haben zu dürfen. Und ja, auch der Kurs, er ist hart, aber es sollte mir liegen. Es ist ein bisschen wie Ruanda. Ja, steile Anstiege, aber nicht so lang und ganz viele davon. Und ja. Da hoffe ich auf jeden Fall auch noch mal was abschießen zu können. Dann.
Ja, sehr cool. Also ich freue mich auf jeden Fall, genauso wie dich gestern da zu beobachten, die kommende Saison bzw. die laufende Saison weiter zu beobachten und dich ganz oft noch vorne im Fernsehbild zu sehen, ob im deutschen Meisterinnen-Trikot oder ohne, aber natürlich gerne mit. Es macht auf jeden Fall heillos Spaß, dir dabei zuzuschauen, wie du Rennen fährst, wie couragiert und ja auch eben sowohl als Supporterin als auch jetzt wie in Roubaix für den eigenen Sieg. Also vielen Dank, glaube ich, hier von uns allen, auch von den HörerInnen für die gute Show und vielen Dank, dass du nach deiner kurzen Nacht, du hast mir gerade eben gesagt, wahrscheinlich hast du um 4.30 Uhr geschlafen. Ich habe leider Spätdienst, deshalb mussten wir jetzt trotzdem morgens aufnehmen, obwohl du eine Nachteule bist, was ich ja gut nachvollziehen kann. Deshalb ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass du trotz diesen turbulenten letzten Stunden dabei warst. Und die letzten Worte gehören gerne dir.
Oh Gott, ja, ich kann mich auch nur bedanken. Ich habe aber, vielleicht kann ich das auch hier sagen, ich kriege so viele, viele nette Nachrichten und ja, es bedeutet mir sehr viel zu wissen, dass ich mit der Art und Weise, wie ich Rennen fahre, Menschen bewegen kann und ja, das ist ein Grund auch, warum ich Rennen fahre, weil ja, ich möchte Menschen motivieren, inspirieren und dass ich das mit dem, was ich mache, kann, ist ja unbeschreiblich und bedeutet mir sehr viel.
Ja, vielen Dank. Es funktioniert hervorragend, würde ich sagen.
Ja, danke schön.
Bis ganz bald. Vielen Dank, Franziska.
Bis Koch. Dann.
Ciao. Siegerin Paris-Roubaix 2026.
Noch ein Update meinerseits. Erstmal natürlich noch auf diesem Wege herzlichen Glückwunsch an Franzi. Mein Rennen lief leider nicht ganz so gut. Ich hatte nach Harvey Louis dem Sektor in dem Zwischenstücken Platten, musste dann schon relativ lange aufs Auto warten, weil wir Auto 17 hatten und das Feld schon ein bisschen auseinandergeflogen ist. Dann musste das Auto auch leider vorfahren, weil noch eine andere Teamkollegin auch einen Platten hatte und konnte nicht auf mich warten. Dementsprechend war ich dann alleine und bin dann relativ lange alleine gefahren, bis ich dann eine Dreiergruppe irgendwann eingeholt habe, mit der ich dann ins Ziel gefahren bin. Aber ja, das Rennen war dann quasi ab dem Platten für mich gelaufen. Aber bei einem Rennen wie Roubaix möchte man natürlich trotzdem ins Velodrom einfahren. Deswegen habe ich durchgezogen. Und ja, muss ich wohl nochmal wiederkommen, um zu beweisen, dass es auch besser geht in Roubaix. Mir selber vor allem. Genau. Und jetzt steige ich gleich in den Flieger und fliege nach Hongkong und hoffe, dass ihr Spaß mit der Folge hattet und liebe Grüße